Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast.
Die Super League ist tot. Lang lebe die Super League. Herzlich willkommen zur 128. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast, mit einer kleinen Sonderausgabe diesmal. Normalerweise seid ihr es gewohnt, dass wir miteinander und untereinander über die Themen reden, die uns bewegen, manchmal auch mit ein paar Gästen. Heute reden wir relativ wenig, sondern hören vor allem nur zu. Wir möchten euch die Aufnahme einer Veranstaltung zur Verfügung stellen, die in der Vergangenheit stattgefunden hat. Am 15. August trafen im Stern im Norden, einem Dortmunder Zentrum für Kinder, Jugend und Familie, mehrere namhafte und vor allem informierte Journalisten sich zusammen mit BVB-Fans zum fanpolitischen Stammtisch der BVB-Fan- und Förderabteilung Südtribüne Dortmund und uns schwarzgelb.de, um über ein Thema zu reden, was nicht nur uns BVB-Fans bewegen sollte. Es geht um die UEFA Champions League-Reform, die, falls ihr es noch nicht wisst, bereits ab nächstem Sommer gilt. In dieser Veranstaltung wurde darauf eingegangen, wie diese Reform überhaupt aussieht, was ihre Auswirkungen sind, was Hans-Joachim Watzke damit zu tun hat und ja, was das für den Fußball der Zukunft bedeuten könnte. Und das war eine sehr schöne und eine sehr aufschlussreiche und informative Veranstaltung, sodass wir euch sehr gerne diese Informationen zur Verfügung stellen. Kleiner Disclaimer vorab noch, es war eine Live-Veranstaltung und hier handelt es sich um eine Aufzeichnung. Das heißt, es kommt vielleicht zu ein paar Tonproblemen, dann war mal ein Mikrofon nicht richtig an oder sowas. Die Soundqualität ist vielleicht auch nicht ganz ideal. Wir bitten vielmals um Entschuldigung dafür, aber wir glauben, dass das durchaus mehr als zumutbar ist und wünschen euch, lieben Zuhörerinnen, Zuhörern, allem dazwischen und außerhalb, viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit gebe ich ab in die Vergangenheit an Julian.
Hier zum nächsten fanpolitischen Stammtisch im Stern im Norden. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, waren wir im Westfalenstadion. Und da hatten wir einen richtig erfolgreichen Abend. Die Pläne zum Einstieg eines Investors bei der DFL, die sind vom Tisch. Und das lag mit an diesem Abend und das lag vor allen Dingen mit an euch, weil ihr so zahlreich dahin gekommen seid, weil ihr so gute Fragen gestellt habt an Watzke und Hellmann. Deswegen nochmal vielen Dank an euch, vielen Dank, dass ihr auch heute Abend hier seid. Ich bin Julian Bayer, da kann man gerne klatschen, absolut. Genau, ich bin Julian Bayer, ich bin vom Fanpolitischen Stammtisch von Südtribüne Dortmund, von der BVB Fan- und Förderabteilung. Ihr erinnert euch wahrscheinlich alle noch an die Plakate, die wir vor ein paar Jahren auf der Südtribüne hatten. Der ja, ein bisschen überdrehte Ordnungsdienst erinnert sich auf jeden Fall auch noch dran. Stop UEFA Champions League Reforms, beziehungsweise auf Deutsch übersetzt stand da drauf, Fußball für Millionen von Fans, keine Milliarden von Euro. Und genau um diese Kritik an dieser Reform am Europapokal, um die geht es heute Abend. Das ist eine Kritik, beziehungsweise das ist eine Reform, die werden wir alle spüren als Fans. Die werden aber auch Fans und Vereine spüren, die seit Jahrzehnten nichts mehr im internationalen Geschäft gesucht haben, gemacht haben. Auch die werden diese Champions League-Reform spüren. Warum? Das wollen wir heute besprechen. Und ihr seht, wenn wir uns zwischen DFB-Pokal und neuer Saison treffen, um über die Saison 2024 zu sprechen, um über die Champions League zu sprechen, dann ist das Thema echt wichtig. Also herzlich willkommen auch unseren beiden Gästen. Die beiden waren auch bei unserem ersten Treffen im Westfalenstadion da. Da waren sie als Journalisten, haben über unsere Veranstaltung berichtet. Heute sind sie wieder als Journalisten hier, aber heute sitzen sie hier oben, um mit uns über dieses Thema zu sprechen, weil sie seit Jahren schon dazu recherchieren. Das ist zum einmal Khaled Naha neben mir, Fan des 1. FC Köln, bei Footballogy auf Rang 45, das finde ich richtig stabil. Du arbeitest als Journalist für den Deutschlandfunk, du arbeitest für die Sportschau, für Sport Insight, bist freier Journalist und du hast gesagt, die Machtverhältnisse im europäischen Fußball, die haben sich verändert. Schönen guten Abend.
Hallo, grüß euch.
Ich glaube, man hat dich verstanden, aber genau, Khaleds Mikro ist noch nicht an, wenn ihr da, ne, Olli kommt, Technik Olli kommt, das ist wichtig. So, warte, probier das Gelbe bitte direkt auch, wenn du gerade hier bist.
Benutzerfehler.
So, das gehört nämlich Markus, den muss ich auch vorstellen. Markus Bark, auch Journalist, lebt in Dortmund, nicht weit weg vom Trainingsgelände. Mit 7 Jahren hatte ich deinen Papa zum ersten Mal mit ins Westfalenstadion genommen. Mit 6 sogar. Guck mal, bin ich falsch informiert. Jetzt geht das doch nicht, ne?
Hopperschwein.
Ja, ich bin bei Footballogy App, glaube ich, irgendwas mit 100 hast du nicht gesehen, muss aber dazu sagen, ich habe unfassbar viele Spiele noch nicht nachgetragen. Also die erste Dauerkarte hatte ich 83 und wie gesagt, mein Vater hat mich, als ich 6 war, mitgenommen. Das war damals, brauchte man noch nicht mal eine Kinderkarte.
Du bist auch freier Journalist, du schreibst für den Spiegel, du bist auch bei der Sportschau und du arbeitest auch für Sport Insight mit und du hast mal gesagt, der Fußball muss zu Bier und Bratwurst zurückkehren. So, und damit Tag zusammen zum fanpolitischen Stammtisch. So, jetzt noch Mikrofonwechsel. Danke, Olli. Ist nicht so, dass wir genug Zeit gehabt haben, um das alles zu testen, aber manchmal will die Technik dann doch nicht. Es hat sich ja schon viel verändert in der Champions League. Zum Guten, ne? Wir haben das Bier zurück, wir haben die Stehplätze zurück. Zum Nervigen, wenn man weiß, dass es ja 2 Anschlusszeiten gibt, 18:45 und 21 Uhr. Dieser nächste Schritt, diese Reform, die wird dann aber sich aus meiner Sicht auf jeden Fall zum Schlechten verändern. Das wird man richtig spüren. Keine 32 Mannschaften mehr, sondern 36 Mannschaften ab Saison 2024. Nicht mehr 6 Spiele in der Gruppenphase, sondern 8 Spiele. Gruppenphase gibt es auch nicht mehr. Was wird sich dann noch alles verändern, Khaled?
Ja, also das zentrale Element, die Erweiterung ist ja das eine, ne? 36 Teams statt 32 Teams und das ganz Entscheidende ist, dass die Gruppenspiele komplett abgeschafft werden, es gibt keine Gruppen mehr. Also es gibt ja, das wisst ihr alle bislang, 8 Vorrundengruppen mit 4 Mannschaften jeweils. Diese 4 Mannschaften spielen dann 2-mal in Hin- und Rückspiel gegeneinander. Soweit so bekannt. Das neue System wird ganz anders sein. Es wird am Ende eine gemeinsame Abschlusstabelle von 36 Teams geben, also die doppelte Bundesliga-Länge, eine Tabelle. Die Spiele werden, wie gesagt, dann 8 Spiele sein pro Team und es gibt weiterhin 4 Lostöpfe. Jetzt wird es schon kompliziert, es tut mir leid, aber nehmen wir jetzt mal an, Borussia Dortmund würde sich üblicherweise in Topf 2 befinden, wenn der Club jetzt ausnahmsweise mal nicht Deutscher Meister wird. Und dann gibt es 2 Gegner aus Topf 1, 2 Gegner aus Topf 2, 2 Gegner aus Topf 3 und 2 aus Topf 4. Das heißt, es gibt 8 Spiele gegen 8 verschiedene Gegner, trotzdem 4 Heim- und 4 Auswärtsspiele. Und so entsteht dann die Abschlusstabelle. Und in der Abschlusstabelle bedeutet dann die Platzierung, wie es weitergeht. Die ersten 8 Plätze, diese Clubs, sind im Achtelfinale. Jetzt kurz aufpassen, jetzt wird es kurz hart. Platz 9 bis 24 erreicht die K.O.-Zwischenrunde und da auch in der Hälfte geteilt nach gesetzt und ungesetzt und der Rest scheidet aus ohne jeden Abstieg in die Europa League. So, das ist das Grundprinzip.
Bleiben wir mal bei dieser Vorrunde. Jetzt gucken wir, wenn wir an den Ende August, an die Auslosung denken, gucken wir mal auf die Töpfe 4 meistens, vielleicht noch ein bisschen 3, weil da die Gegner drin sind, die man vielleicht noch nicht gesehen hat seit Jahren. So Newcastle United zum Beispiel, St. James Park, schönes Stadion, wer da noch nicht war. Jetzt könnte es sein, dass du 2024 auch Newcastle United bekommst, aber dann bekommst du ein Heimspiel zum Beispiel und das Auswärtsspiel gibt es gar nicht mehr. Also Markus, macht doch keinen Spaß.
Weiß ich nicht, ob das keinen Spaß macht. Ich meine, zum Knochensäger nach Newcastle macht sowieso keinen Spaß. Wäre vor ein paar Jahren besser gewesen. Aber ich finde, da fängt schon das Problem an, weil wenn Khaled gerade ist mir die Frage gekommen, wer bestimmt überhaupt, gegen wen habe ich jetzt das Heimspiel und gegen wen das Auswärtsspiel? Wird das gelost? Und so, wenn Khaled jetzt weiß und erzählt mit den, also das Grundprinzip, klar, das versteht man, mit der Liga und mit dem aus den Töpfen, alles klar. Aber wer qualifiziert sich? Dann, es wird ja gleich noch komplizierter und da möchte ich ihm nicht vorgreifen, aber irgendwann landen wir bei Khaled bei Koeffizienten und das ist halt das Grundproblem, nicht nur in der Champions League, das Grundproblem des Fußballs, dass viele Leute, auch die sich intensiv damit beschäftigen, ihn nicht mehr verstehen. Und diese Champions League-Reform, die versteht man einfach nicht im Detail. Dann sind Spieltage, da ist dann nur Conference League. Dann sind Spieltage, da sind 3 Spiele, nur Champions League. Keiner weiß mehr, was wann ist. es wird ein heilloses Chaos und ich glaube, wir müssen fast ganz am Anfang sagen, die meisten werden es noch gar nicht drauf haben, dass diese Reform schon ab nächster Saison greift. Und die hat ja auch deswegen unmittelbare Auswirkungen auf die Bundesliga, weil wir haben eine Medienausschreibung, die elementar wichtig sein wird für die Bundesliga. Und was durch diese Champions-League-Reform, was das für Auswirkungen auf die Bundesliga hat, das kann man vielleicht mal versuchen zu prognostizieren, aber das wird letztlich keiner wissen. Aber wie gesagt, Grundproblem ist, es versteht keiner mehr. Wir haben den VAR, den versteht keiner mehr. Wir haben die Nations League, das Prinzip versteht auch keiner mehr. Und wir verkomplizieren den Fußball natürlich aus einem Grund, klar. Aber ich glaube, das ist eine ganz schlechte Entwicklung.
Ich würde gleich gerne nochmal ganz intensiv darauf eingehen, was damit alles einhergeht mit dieser Reform und uns Zeit nehmen für die Folgen, die uns da erwarten. Ich würde gerne nochmal bei diesem Modus bleiben. Also Khaled, du hast gesagt, erstmal 4 Vereine mehr als sonst, jeweils 2 Spiele mehr. Es gibt weiterhin 4 Töpfe. Jede Mannschaft bekommt aus jedem Topf je 2 Gegner. Das heißt, auch wenn Borussia Dortmund in Top 2 ist zum Beispiel, würden wir gegen 2 Vereine aus Top 2 spielen. So kommen diese 8 Spiele zustande, 4 Töpfe, je 2 Gegner, 8 Spiele. Wer gut spielt, der landet weiter oben in der großen Tabelle. Plätze 1 bis 8 kommen weiter, Plätze 25 bis 36 sind raus. Dazwischen gibt es Playoffs, Hin- und Rückspiel. Wer die gewinnt, kommt ins Achtelfinale und ab da geht es dann mit Hin- und Rückspiel weiter. Aber auch nicht so, wie wir das wissen, weil dann wird nicht mehr gelost. Dann wird nicht mehr ausgelost, wer trifft auf wen, sondern dann haben wir so einen, wie würdest du das beschreiben, einen Baum, wie es früher bei FIFA 98 irgendwie war oder so, in so einem Turnierbaum, wo dann schon feststeht, Gewinner Achtelfinale 1 trifft auf Gewinner Achtelfinale 5 oder wie kann man das verstehen?
Gut, das kennen wir aus dem Tennis, das kennen wir auch von Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Es gibt dann einen Turnierbaum, also ein Bracket, würde man glaube ich im Tennis oder im US-Sport sagen. Es wird noch teilweise gelost. Es gibt zwar keine Sicherheit mehr dafür, dass du nicht gegen ein Team aus deinem Land treffen kannst, aber es muss ja zum Beispiel vermieden werden, dass, wenn sie denn dorthin kommen würden, dass beispielsweise Teams aus, Ukraine gegen Belarus treffen könnte. Also diese politischen Duelle, die will man noch in den frühen K.O.-Runden vermeiden. Ansonsten ist es aber offen. Und es wird doch noch ein bisschen gelost. Ne? Also die Top-Platzierten, 1 und 2 in der Tabelle, die kriegen wie im Tennis, ich weiß nicht, wer das Prinzip so ein bisschen kennt, die landen ganz außen im Baum und haben dann immer die leichtesten Gegner, quasi Platz 16 und 15. Ja, so, und dann geht das hoch und bis zum Finale. Ich glaube aber, die entscheidende Frage bei all dem, was du auch gerade schon aufgegriffen hast, ist eigentlich, warum machen die das? Und da gibt es ja auch einen Grund für. Und der Grund liegt im Profifußball im Normalfall erstmal immer zwischen Daumen und Zeigefinger. Und das ist halt auch hier der Fall. Man muss sich vorstellen, die Gruppenphase, wie es sie zuletzt gab, wir waren sie alle gewöhnt. Das war etwas, wir lieben ja also im Fußball, wenn wir uns etwas gewöhnen können und das bitte, bitte immer so bleibt. Und diese Gruppenphase, das habt ihr alle selbst oft miterlebt, nämlich die war nicht immer, aber sehr oft sehr langweilig. Nehmt euch eine Auslosung, eine übliche der letzten Jahre vor und stellt euch vor, da spielt jetzt ein Beispiel, das ich mir aufgeschrieben habe, Real Madrid, Inter Mailand, FC Porto und Young Boys Bern. Das ist so eine denkbare Konstellation aus den Töpfen 1 bis 4. Dann weißt du eigentlich vorher, wer wird Erster, wer wird Zweiter, wer wird Dritter, wer wird Vierter. Das ist eigentlich alles klar. So, und das ist halt langweilig. Und wenn etwas langweilig ist, dann sinkt der kommerzielle Wert. Dann kann man das nicht verkaufen. Klar, die K.O.-Runde, das kannst du jedem verkaufen, von Singapur bis Nebraska, das kauft jeder. Aber das, was in der Gruppenphase passiert ist, das war immer langweiliger. Diese Spiele, Sporting Lissabon gegen Manchester City, was war das, 1:8 oder 0:7, sowas. Ne? Diese ewigen Spiele, Bayern München gegen Roter Stern Belgrad oder Olympiakos Piräus, will keiner sehen, wenn man ehrlich ist. Und das galt es halt zu beenden auf eine gewisse Art und Weise oder zumindest einzudämmen. Und die UEFA hat damals gesagt, als diese Reform dann 2021 beschlossen und 2022 dann endgültig finalisiert wurde, es gab ja eine kleine Super League zwischendurch, die besiegt werden musste von der UEFA, und als dann 2022 das endgültige Modell stand, da gab es so beim UEFA-Kongress, da wurden wir in so einen Saal eingeladen mit so einem kleinen Referat, wie das funktioniert, und da war dann der O-Ton, Wir wollen das Turnier, die Vorrunde wiederbeleben. Wir wollen, dass jedes Spiel zählt. Und darum geht es halt auch neben dem Geld, was ja die Folge davon ist, weil wenn etwas langweilig ist, bringt es weniger Geld. Sie wollen es also wieder interessanter machen, damit es mehr Geld bringt. Also interessanter wird es dadurch, dass du halt sagst, in diesem Ligasystem hat jeder zu jeder Zeit etwas zu erreichen. Damit ist gemeint eben genau dieser Turnierbaum. Wenn du Erster bist, kannst du auf einen leichteren Gegner hoffen, als wenn du Achter bist. Das heißt, auch in den letzten Spieltagen, wenn alle noch spielen, verschiebt sich ganz viel in der Tabelle. Und die Hoffnung von denen ist halt, dass es halt immer zu Action auf dem Platz führt, weil es immer ständig was gibt. Also der letzte Spieltag, das könnte auch ganz lustig werden, der muss halt auch gleichzeitig stattfinden. Das ist noch was ganz Charmantes dabei, finde ich. Aber das ist halt der Grund. Also man nähert sich ja dem eigentlichen Problem nicht an, diesen wirtschaftlichen Schieflagen, dass einige wenige Clubs alles haben und die anderen sehr wenig und dass es dadurch diese klaren Ergebnisse gibt. Wenn man dieses Problem nicht angeht, muss man diese Geschichte bis zur K.O.-Runde halt anders erzählen. Und das ist das eigentliche Ziel.
Und dann bleiben wir mal bei dem Sportlichen. Glaubst du denn, dass das funktioniert? Also jetzt hast du gesagt, was die UEFA denkt. Du hast natürlich auch viel von diesem UEFA-Sprech dazu gelesen. Ist das schon in dich übergegangen oder glaubst du, das wird nichts?
Also ich glaube, dieser Modus ist so unerprobt, dass man ihn in der Praxis sehen muss. Ich glaube, diese Tücken, die er vielleicht haben könnte und die er mit Sicherheit wie jeder andere Modus auch haben wird, die werden dann erst zutage kommen und die wird es mit Sicherheit geben. Ich glaube aber halt, ich bin selber nie ein großer Fan von Gruppenspielen gewesen und war eigentlich immer der Meinung, dass was anderes besser wäre. Ich glaube, dass es diese Probleme des letzten Spieltags so ein bisschen lösen kann. Der letzte Spieltag war ja oft der schlimmste in diesen Gruppen, in der Auslosung, die ich eben beschrieben habe. Da war es dann oft so, dass auch der letzte Spieltag schon gar nicht mehr notwendig war, um das sportliche Endergebnis der Gruppe festzustellen. Und dann hattest du halt B-Mannschaften auf dem Platz, dann hattest du Spieler, die sich im vorletzten Spiel halb absichtlich eine gelbe Karte abgeholt haben, um die Sperre im sechsten Gruppenspiel abzusitzen, statt im Achtelfinale gesperrt zu sein. Im schlimmsten Fall könnte sogar Manipulationsverdacht ins Spiel kommen. Und diese toten Spiele am letzten Spieltag, die könnte, das ist das einzig wirklich Positive, was ich darin sehe, das könnte gelöst werden, das Problem, oder zumindest verkleinert werden.
Was denkst du denn?
Ja, was Khaled sagte, das muss man abwarten. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass dass es auf einmal so spannend wird, dass alle da gebannt dann vorm Fernseher sitzen, weil du hast ja immer dieselben Mannschaften oder größtenteils dieselben Mannschaften. Das heißt, du wirst weiterhin Spiele und jetzt sogar noch mehr Spiele haben durch die noch mehr Mannschaften, die keinen interessieren. Ja, es ist ja, also ich meine, wir kommen ja gleich nochmal auf die Auswirkungen der Bundesliga, das ist in der Bundesliga ja auch so. Da wird vom Prinzip her gesagt, wir haben ein Ligamodell und das ist toll und hat sich etabliert, hat es ja, stimmt ja auch. Aber du hast ja trotzdem, der Fußball lebt ja dann von den Spielen. Und Augsburg-Hoffenheim interessiert halt keine Sau. Und genauso wird es in der Champions League auch sein. Die andere Seite ist natürlich, interessiert es, wenn es ein Klassiko 18 Mal gibt. Ne? Das nutzt sich alles ab. Und deshalb wäre der eigentliche vernünftige Weg zurück, der zu viel mehr K.O.-Spielen. Ne? Aber Khaled hat es ja auch schon oft genug gesagt, du kannst natürlich Wettbewerb und so über Geld regeln, aber von den Großen ist ja keiner bereit, Geld abzugeben. Das ist ja nicht nur im Fußball so, das ist überall so. Und deshalb bin ich da skeptisch, vor allen Dingen aus dem Grund, was ich eben gesagt habe, es kapiert keiner mehr. Und da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wenn du 18 Spiele am letzten Spieltag hast, ja, dann verfolge ich es ja lieber bei Flashscore als am Fernseher, weil dann hast du ja nur rote Karte in, hast du nicht gesehen, Tor in da, Elfmeter in da. Das ist ja irre.
Kurzer Einwurf dazu. Ja, es gibt viel mehr Spiele und auch viel mehr Spiele, die keinen interessieren, aber es gibt halt auch viel mehr Spiele, die eine bestimmte Klientel interessieren. Ne? Wenn wir eben beschrieben haben, nehmt euren Club, ihr spielt jetzt zweimal gegen Topf 1 und zweimal gegen Topf 2. Das sind also zwei von den großen Spielen mehr als bisher. Und das gilt halt für jeden der großen Clubs. Ne? Und das war halt auch das, was sich die ECA gewünscht hat, mehr Topspiele. Ne? Und diese Topspiele lassen sich halt besser verkaufen. Ne? Und die anderen Spiele, es ist halt, man muss die Herangehensweise so ein bisschen verstehen, woher sowas kommt. Die ECA hat ja diese legendäre Studie Fan of the Future gehabt. Ne? Und dann ging es dann halt auch darum, das ist wirklich ein furchtbares Dokument, das ich jetzt gar nicht groß ausführen möchte, aber in einer Sache, die da drin steht, ist halt zum Beispiel immer wieder, das hört man ja wieder, Jugendliche haben nicht mehr die Geduld für 90 Minuten, Jugendliche wollen das gar nicht mehr alles sehen. So die Saison 93, 94, da habe ich jedes Stuttgart gegen HSV geguckt, jedes Kaiserslautern gegen Nürnberg. Das würde mir heute in der Bundesliga auch nicht mehr passieren, aber aus anderen Gründen, weil ich halt beruflich und privat nicht mehr so viel Zeit habe. Aber die als Jugendliche gibt es halt ein anderes Herangehen an diese Spiele. So, und dann ist so ein Spiel wie Roter Stern Belgrad gegen Olympiakos Piräus, das ist dann TikTok-Material, falls da mal einer gegen den Pfosten rennt. Das ist eine ganz bittere Feststellung. Aber die anderen Spiele, diese großen Spiele, wenn jetzt Manchester City in einer Liga-Phase, heißt es ja dann, also Vorrunde, sagen wir mal gegen Real Madrid, gegen Bayern München und gegen Paris Saint-Germain spielt, viermal, schon bevor es in die K.O.-Runde geht, das ist halt das, was sie haben wollen.
Ich glaube, bei dem Spiel Piräus gegen Roter Stern Belgrad rennt 10-mal einer auf den Platz, bevor einer von Pfosten läuft. Und das gibt natürlich auch Videos. Aber das wäre was anderes, weil du hast gerade gesagt, deine erste Aussage war, das ist alles viel zu kompliziert. So, jetzt sind wir noch recht früh. Noch keine 20 Minuten sind durch. Da gehe ich davon aus, dass ihr alle noch ein bisschen fit seid. Deswegen machen wir jetzt mal einmal dieses schwierigste Fass dieser ganzen Reform auf. Und das sind die Koeffizienten. Es gab 32 Mannschaften, jetzt gibt es 36. Khaled. Wo kommen diese vier neuen Mannschaften her? Man könnte ja jetzt erstmal denken, ist doch klasse, gibt es mehr Wettbewerb, weil Vereine, Ligen, die sonst nicht so vertreten sind, kommen jetzt mehr rein. Das hat die UEFA aber nicht vorgesehen.
Mach mal ein Quiz. Wie viele Koeffizienten gibt es, die eine Rolle spielen?
Ich glaube 3.
Naja, 4.
4.
Also, diese Koeffizienten sind ein großes Unglück, das kann man nicht anders sagen in jeder Hinsicht. Also, die vier Plätze wolltest du natürlich wissen. Vier Plätze. Also ein Platz, das ist schnell und leicht erklärt. Der geht jetzt auch noch in die Qualifikation. Das heißt, ein weiterer Meister mehr qualifiziert sich. Das ist, glaube ich, zustimmungsfähig, auch hier im Saal. Ein Platz geht an Platz 5 der weltberühmten 5-Jahres-Wertung. Das ist der 5-Jahres-Koeffizient für Länder, was ihre Clubs veranstalten. Das ist bisher immer Frankreich, die werden gerade hart von den Niederlanden attackiert und werden diesen Platz vielleicht möglicherweise bald verlieren, aber dieses Land bekommt dann einen dritten fixen Platz in der Champions League, so wie wir in Deutschland 4 haben, wie auch Italien, Spanien und England. So, und dann kommen die beiden weiteren Plätze und diese beiden weiteren Plätze, das ist halt Teil dieses ganzen Politikums gewesen. Das ist eine interessante Geschichte. Ich erkläre jetzt erstmal, wie sie verteilt werden. Verteilt werden sie über den neuen, der ist neu eingeführt dieses Jahr, Einjahreskoeffizient. Der Einjahreskoeffizient, das ist im Grunde die kollektive Leistung, wenn wir jetzt Deutschland nehmen, aller Bundesliga-Clubs im Europapokal. Ihr habt alle schon mal in der Kneipe gestanden, dann hat Schalke ein Tor gemacht, irgendwo in Basel oder so.
Da war keiner.
Und dann sagt einer von euren Sitznachbarn, vielleicht nicht hier in der Stadt, aber sagt dann vielleicht, ah, man muss für deutsche Mannschaften sein, die 5-Jahres-Wertung. Diese Nervensägen werden häufiger auftreten und sie werden dann von der Einjahreswertung quasi sprechen. Das ist ein kollektiver Koeffizient, der dazu führt, dass die beiden besten Länder in diesem Einjahreskoeffizienten einen Platz mehr in der Champions League erhalten. Wenn Deutschland jetzt 7 Plätze hat, also 4-mal Champions League, 2-mal Europa League und 1-mal die wundervollen Conference League Playoffs, dann käme ein Champions League Platz obendrauf. Alles andere würde nach unten rücken und der 5-Platzierte der Bundesliga wäre in der Champions League. So, und so werden diese beiden Plätze jedes Jahr künftig immer an die beiden besten Länder des Vorjahres verteilt.
Da können wir doch davon ausgehen, dass einer immer nach England gehen wird.
Das ist ein Problem davon, wenn wir jetzt aufgezählt haben, einer aus der Qualifikation, einer an Platz 5 und 2 an die besten Länder. Da sind wir direkt beim Hauptproblem, nicht dieses Modus, sondern des Gesamtkonstrukts europäischer Fußball, das halt immer auf Deutsch gesprochen auf den dicksten Haufen geschissen wird. Diese 3 Plätze gehen relativ safe immer in die Top 5. Und das sind ja die beschriebenen großen 4 plus dann Frankreich, Niederlande. Mal sehen, was das nächstes Jahr sein wird.
Also Markus, sind wir vielleicht doch dann durch diese Reform des Europapokals bei einer Super League Light gelandet, auch wenn es die Super League nicht geworden ist?
Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass wir den Ausblick später machen.
Ja, den Ausblick auf die nächsten Jahre, aber jetzt müssen wir trotzdem drüber sprechen, wenn er sagt, die Großen kriegen alles ab, das war ja auch die Super League.
Ja, ganz klar, ja. Also wie gesagt, da muss ich jetzt dann schon vorgreifen, das ist die Super League Light, da wird der Weg bereitet. Das gilt ja auch nur für 3 Jahre. Ne? Wer weiß, ob es, ich meine, das ist ja okay, dass man sowas testet und nicht länger festschreibt, aber wir werden diese Super League irgendwann kriegen. Dann wird es vielleicht noch so ein bisschen Kosmetik geben, dass man da, wie im Eishockey, haben das ja jetzt auch wieder eingeführt, dass es einen Aufsteiger irgendwie gibt. Und das wird es auch in der Super League dann geben. Aber letztlich hat das Kind derzeit nur einen anderen Namen.
Ich habe was mitgebracht hier. Und zwar, ich muss das ein bisschen erklären, weil wir ja auch fürs Audio aufzeichnen. Das ist ein Foto, eine Choreografie, die ist jetzt mittlerweile 12 Jahre alt. Zurück in der Königsklasse. September 2011, da war Borussia Dortmund nach 9 Jahren wieder zurück in der Champions League. Da gab es diese Choreografie.
Keiner hat so schwer wie ihr.
Nee, du, darauf will ich gar nicht hinaus. Die Frage ist, wird es sowas jetzt öfter geben, zum Beispiel für deutsche Vereine, dass ein Verein dadurch, dass es ja eventuell durch die Einjahreswertung einen Platz mehr gibt, die Chance hat, doch wieder im internationalen Geschäft in der Champions League zu landen? Oder wird es eher deutlich weniger, weil letztlich ja hauptsächlich die Bayern und Borussia Dortmund die Kohle kriegen, dass ein Verein, der viele Jahre weg war, der finanzielle Probleme hatte, wie wir damals, es nicht mehr in die Königsklasse schafft.
Also, du meinst jetzt, ob der 5. Platz häufig nach Deutschland kommt, ob diese Aussicht hoch ist?
Generell, dadurch, ob es einfach generell möglich ist für Vereine, die eben nicht zu diesen Top 3, Top 4 gehören aus Deutschland, die immer wieder regelmäßig dabei sind, ob es möglich ist, durch diese Reform eher wieder in die Champions League zu landen oder ob solche Sachen, solche Geschichten, wie wir sie ja selbst geschrieben haben, der Vergangenheit angehören werden durch diese Reform?
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich glaube, was man sagen kann, ist halt, dass die Geldverteilung, jetzt sind wir natürlich direkt beim Thema Geld, was ein sehr, sehr großes und ausgiebiges Thema sein muss heute leider, ein ganz zentraler Punkt ist, warum die Dinge so sind, wie sie sind, warum sie so weitergehen werden, wie sie weitergehen werden und wie wir an dem Punkt angelangt sind jetzt. Ne? Also man muss zu diesem UEFA-Geld sagen, es hat das Potenzial, nationale Wettbewerbe regelrecht zu zerstören. Das ist ja in Deutschland auch fast passiert. So ein Bild aus dem letzten Jahr ist halt, da haben die Bayern von der DFL 90 Millionen bekommen ungefähr und Bochum 30 Millionen. So, das ist jetzt ein großer Unterschied, das wird ja auch mal beklagt und kritisiert, die DFL müsse das ändern, aber im Grunde ist das ja gar nicht das Thema. Ne? Wenn die Bayern dann noch die Champions League gewinnen oder weit kommen, kriegen die mehr als 100 Millionen obendrauf. Das heißt, der Unterschied ist dann schon 200 Millionen zu 30 Millionen. Und dann haben wir noch nicht gesprochen über Eintrittskartenverkauf, über Merchandising, über den großen Vorsprung bei Sponsoren, über die naturgemäß viel höheren Transfereinnahmen. Also diese Unterschiede sind durch die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre so angewachsen, dass es über die Einnahmenverteilung schon gar nicht mehr zu reparieren ist. Das ist jetzt mal mein fatalistischer Ausblick, was das angeht. Muss man auf jeden Fall auch drüber sprechen. Und dieses UEFA-Geld, das hat halt auf allen Ebenen großes Störpotenzial. Stellt euch ein Land vor wie Estland oder so. Die schicken einen Club in die Conference League und der kommt mit 8 Millionen Euro nach Hause. Was meint ihr, was 8 Millionen Euro in der ersten Liga von Estland anrichten? Ne? Jetzt freuen wir uns alle über Klaksvik aus Färöer, juhu, die Bauern von der Insel schlagen Ferencvaros und so weiter. Diese Liga, wenn die noch eine Runde weiterkommen, die ist komplett am Arsch. Die haben das ganze Geld dann. Und es sind dann Strukturen eingeführt worden im europäischen Fußball, jetzt kommen ein paar Koeffizienten, die das mit angerichtet haben. Und das ist halt eine Übung gewesen, die genau diesen Zweck hatte. Der 10-Jahres-Koeffizient, das ist eigentlich der fieseste von all den Dingern, der ist eingeführt worden, nur um bei der Geldverteilung was zu regeln. 30% der Champions-League-Kohle wird über den 10-Jahres-Koeffizienten verteilt. Das heißt, alle Ergebnisse von den Clubs der letzten 10 Jahre werden halt in so eine Rangliste gefasst und dieser 10-Jahres-Durchschnittswert bringt dann halt Manchester City, Bayern München, Real Madrid auf die ersten Plätze. Und diese ungefähr 600 Millionen Euro sind das, diese 30%, die werden dann in Einzelteile zerstückelt und wer ganz oben steht von den bis jetzt 32, bald 36 Teams, bekommt dann 32 oder 36 Anteile. Das heißt, im Umkehrschluss, der Tabellenerste dieser 10-Jahres-Durchschnittswert Rangliste, bekommt schon mal 35 Millionen Euro, bevor der erste Ball getreten ist.
Borussia Dortmund hat 25 Millionen letztes Jahr bekommen.
Dann kommt das Startgeld dazu, knapp 16 Millionen Euro. So, und dann, das ist schon das Doppelte von dem, was Bochum in der Bundesliga kriegt, bevor ein Ball getreten worden ist. So, und das ist, und das findet halt jedes Jahr in dieser Größenordnung statt. Und wenn man das halt über 10, 15 Jahre lang macht, so wie es der europäische Fußball gemacht hat, dann kommt halt das dabei raus. Du hast Serienmeister wie Bayern München, aber es ist halt kein deutsches Problem. Das gibt es auch in Griechenland, das gab es lange in Italien, das gab es lange in der Schweiz, das gibt es seit Ewigkeiten in Schottland, das gibt es in so vielen Ländern. Und diese Strukturen haben halt auch dafür gesorgt, Koeffizient sorgt für Geld, Geld sorgt für spielstarke Leistung, du bist wieder dabei, die Top-4-Länder haben 4 Plätze, Bayern München. Gibt es ein Jahr, in dem sich Bayern München nicht für die Champions League qualifizieren kann? Da muss wirklich alles zusammenkommen, dass die Fünfter werden. Also das ist so utopisch. Und das hat hier der Kollege Hansi Küpper, der kommt ja auch aus Dortmund, hat das mal eine Vollkasko-Versicherung genannt. Das ist ein ganz schönes Bild dafür, finde ich. Es wird halt immer dafür gesorgt, dass Geld und Startrecht in die Spitze gelenkt wird. Das sorgt für unternehmerische Sicherheit und schließt sportliches Risiko aus. Fußball hat ja den nervigen Nebeneffekt, dass man Spiele verlieren kann, dass etwas nicht läuft, wie man es haben will, und das spricht halt gegen jeden Businessplan. Und deswegen braucht man Sicherheit, und dafür sorgen Dinge wie der 10-Jahres-Koeffizient, Dinge wie 4 Plätze für eine Liga, während andere gar keinen kriegen, und so kommt das dabei raus.
Also wenn das Geld in die Spitze des internationalen Fußballs gepumpt wird, wird es damit auch in die Spitze des nationalen Fußballs gepumpt. Was befürchtest du dadurch, Markus?
Ja, da sind wir vielleicht schon wieder bei dem Investorendeal, der geplatzt ist. Der ist ja unter anderem deshalb geplatzt, weil das Geld, die 2 Milliarden, also nicht komplett, aber ein Großteil davon, genau nach nahezu dem aktuellen Verteilerschlüssel verteilt werden sollte. Und es ist halt niemand bereit, das haben wir ja schon mal gesagt, weder der FC Bayern, auch Borussia Dortmund natürlich nicht, auf Geld zu verzichten. Und so wie der internationale Fußball gestrickt ist, sehe ich da auch keinen Ausweg. Das wird so bleiben und es wird noch schlimmer. Die Verhältnisse werden zementiert. Es gibt ja ganz zarte positive Beispiele in Holland beispielsweise. Da müssen, glaube ich, die Vereine, die europäisch spielen, 5% in einen Topf zahlen. Jo, 5%. Da wird jetzt Fortuna Sittard auch nicht gerade satt von. Ne? Also es gibt, ich verstehe das auch, ich glaube, wir sind alle so gestrickt, ja? Jeder, also vielleicht gibt es hier rühmliche Ausnahmen, dass die sagen, ich verteile mein Geld gleichmäßiger an andere oder ich habe zu viel und ich will das nicht mehr alles. Aber es gibt diesen Willen nicht, für mehr Wettbewerb und für mehr Chancengleichheit zu sorgen, und das kriegst du auf internationaler Ebene auch nur über eine gerechtere Verteilung des Geldes. Was ich vielleicht noch einen Punkt, das hatte Khaled ja gerade schon angedeutet, mit den Leuten, die sagen, eine deutsche Mannschaft, ich kriege das tatsächlich mit und ich wundere mich auch immer über diese Leute. Wie kann man sein ganzes Leben lang Bayern München hassen und hoffen, dass sie verlieren und wenn die dann im Europacup spielen? Ich verstehe es nicht. Es gibt diese Menschen aber tatsächlich und ich glaube, wir sind da echt in der Blase. Also das scheint schon von großem Interesse zu sein und es gibt Menschen, die dann hoffen, dass Bayer Leverkusen das Finale der Europa League erreichter ist. Also nicht nur Khaled ist das, sollen sie machen, wenn sie es wollen, aber das sehe ich nicht, dass man dann sagen muss, und das ist ja das Argument, was die großen Vereine hervorbringen hier in Deutschland auch, wir brauchen dieses Geld, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Interessiert ein Kaiserslauterer und ein St. Pauli-Fan Scheißdreck, ob Bayer Leverkusen oder dieses Konstrukt da aus dem Osten wettbewerbsfähig ist. Völlig egal, spielt überhaupt keine Rolle. Ist aber in der Diskussion ein Hauptargument und die anderen sind natürlich viel zu schwach, um sich da durchzusetzen, um mal wirklich zu sagen, also ich hatte heute noch einen Termin für so einen DFL-Beitrag, da wurde dann von Regulierung gesprochen und so weiter, alles schön und gut, aber letztlich wird das Übel nicht bei der Wurzel gepackt, es wird keiner auf Geld verzichten. Und von daher ist der Weg in diese Super League vorgezeichnet Und man kann eigentlich nur radikal denken und hoffen, dass, ja, dass so ein Mischmasch aus Bundesliga und zweiter Liga, wo wir jetzt sagen, geile zweite Liga sind ja auch geile Spiele, dass sowas dann als Bundesliga oder als, sagen wir mal, als die höchste deutsche Liga funktioniert, wie immer sie heißen mag, wo Minimum 5 Vereine eine realistische Chance haben, deutscher Meister zu werden. Ich fände es geil, wird aber nicht passieren.
Wenn ihr Fragen habt an unsere Gäste, dann los bitte. Wir haben rechts und links Mikrofone, weil wir wollen jetzt nicht bis zum Ende der Veranstaltung warten, weil es teilweise so komplex ist und so viele Sachen sind, über die wir hier sprechen bei dieser Reform. Allein nur der Modus als auch die Folgen. Wir kommen gleich auch noch ganz ausführlich auf die Rolle von Aki Watzke zu sprechen, die er trägt an dieser Reform und auch tragen wird in der Zukunft. Aber wenn ihr jetzt schon was wissen wollt, bitte geht einfach zum Mikrofon, ich sehe das dann und dann geht's los mit eurer Frage, weil das kann man ja gar nicht alles behalten, wozu man vielleicht was auch was sagen möchte oder eine Meinung loswerden möchte. Ne? Ich würde dich sonst, während ihr vielleicht noch überlegt, gerne fragen, dass wenn wir jetzt einfach diese Ausweitung in der Champions League haben, auch in der Europa League gibt es ja die Ausweitung, in der Conference League auch, da sind also viel mehr internationale Spiele im Bereich der Champions League, ist es von 125 auf 225 Spiele angewachsen? Nein, stimmt nicht?
189 Spiele. 225 Spiele war die erste Version 2021, in der Nacht, als die Super League kam. Mhm. Und dann wurde ja in Nachverhandlungen das Vorrundenprinzip von 10 auf 8 Spiele reduziert. 189, nicht 225.
Dann haben wir ein bisschen weniger. Danke, dass du das korrigierst. Aber wir sind immer noch bei 2 Spiele mehr als üblich für jeden.
Vielleicht, Entschuldigung, zur Einordnung. Es waren vorher 125. Vorher 125, genau. Jetzt 189. Erster Plan war 225.
Genau, da waren es noch 10 Spiele, die man mindestens hatte, so sind es 8 Spiele. Trotzdem leidet ja jetzt irgendetwas darunter, ne? Weil die Spieler klagen ja jetzt schon über eine Doppelbelastung, ja, dann musst du irgendwie den Pokal damit reinbringen. Es gibt manche Ligen, die haben im Pokal Hin- und Rückspiele. Das heißt, ein Verein muss sich doch jetzt eigentlich entscheiden, der da mitspielen will, was ist ihm wichtiger, das internationale oder das nationale Geschäft? Weil beides so unter einen Hut zu bringen, wird das noch möglich sein?
Ja, das habe ich mir auch gedacht, das wird ein großes Problem und ich habe es noch nicht durchgerechnet. Ich glaube, wir kriegen sogar über die jetzt viel längere Nachspielzeit, kriegen wir noch mal 2 Spiele mehr, summiert über eine Saison. Und da sieht man mal, wie gering die Macht der Spieler ist und auch der Spielergewerkschaften. Ich meine, eins muss man sagen, wir haben in den letzten Jahren immer eine konstante Anzahl der Spiele. Es heißt immer, wir haben immer mehr Spiele. Das ist faktisch falsch. Wir haben zwischenzeitlich dann mal weniger gekriegt durch die Abschaffung der Zwischenrunde. Gerade die deutschen Spieler sollten dann mal nach England gucken und das zusammenrechnen. Also da sind die Deutschen schon relativ gut aufgehoben. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man muss mehr einfach durch Kräftezehrende ersetzen, ne? Weil das Tempo und so weiter, das stimmt schon alles. Aber jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Letztlich war die Frage ein bisschen durch die Blume, ob der nationale Wettbewerb wie die Bundesliga abgewertet wird durch eine Ausweitung des Europapokals.
Achso, ja. Ja, ich glaube schon. Wobei, wenn man so recht überlegt, vielleicht auch nicht, wenn die Leute den anderen Wettbewerb nicht mehr kapieren, wird er ihnen vielleicht noch egaler. Also das müsste man wirklich abwarten. Ich glaube, so jetzt nochmal, um bei Kaiserslautern zu bleiben oder St. Pauli, wenn ich Fan von dem Verein wäre und würde einen Wettbewerb nicht kapieren, dann würde ich auch sagen, okay, geiles Spiel, was kommt heute? Gucke ich mir dann an oder gucke ich mir nicht an? Aber ich würde mich mit Sicherheit nicht mit den Reformen beschäftigen. Wenn du es mit Aufwerten und Abwerten im ökonomischen Sinne meinst, dann wird er natürlich abgewertet, weil die Champions League wird mehr wert, die Sender werden mehr Geld für die Rechte bezahlen müssen und werden sagen, dann bleibt halt für die nationalen Ligen nicht so viel übrig. Und wenn du dann noch eine nationale Liga hast, in der du weißt, wer gewinnt und 10 Mannschaften, die bundesweit nicht von Interesse sind, hast du natürlich ein Riesenproblem, klar.
Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Klingt komisch, oder? Okay. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt mit der finanziellen Abwertung. Das ist vielleicht auch keine Abwertung, aber dieser Wettbewerb wird die Bundesliga stark unter Druck setzen. Jetzt gibt es ja, das hat Markus eben erklärt, einen neuen TV-Vertrag, der gilt ab 2025 für die DFL, für die Bundesliga und die zweite Bundesliga. Und viele Experten rechnen ja eh schon mit einer weiteren Rezession für die DFL, was das TV-Geld angeht. Was jetzt passiert ist, die drei europäischen Wettbewerbe, die bringen der UEFA im Moment so ein bisschen mehr als 9 Milliarden Euro über 3 Jahre, also 3,2, 3, irgendwie so ein Dreh. So, ne? Das ist halt so das, was sie nehmen. Und was sie jetzt ab 2024 als Zielmarke ausgerufen haben, ist irgendwas um die 4,8 bis 5 Milliarden. Also es wird deutlich gesteigert. Und wenn jetzt DAZN und Sky und eines Tages vielleicht Apple, Paramount, was gibt's noch? Prime, wenn die alle dann das Geld ausgegeben haben werden für die Champions League, dann fernab einer Attraktivitätsdebatte um den ersten FC Heidenheim und den VfL Wolfsburg und 18,99 Euro Hoffenheim, habe ich das gesagt? Ja. Und Red Bull Leipzig, da bleibt halt die Frage, ist da noch genug Geld übrig für die DFL, dass sie weiter irgendwelche Wachstumsraten erzielen kann? Und das ist halt nicht so richtig abzusehen. Und das wird noch ein größeres Problem jetzt, wenn Gianni Infantino bald seine Club-WM ausrichtet. Da mögen wir so ein bisschen drüber lächeln jetzt, aber jetzt kommt das große Ding mit 32 Teams. Und seid euch sicher, das wird richtig geil funktionieren. Das wird richtig gut bei den Sendern gekauft werden. Und da spielen dann die Top-Clubs aus der Champions League. Da gibt es als Beiwerk ein bisschen Palmeiras, ein bisschen River Plate. Das wird wunderbar funktionieren im Fernsehen, für die Leute auch und so weiter. Und das wird auch weiteres Geld an sich reißen, was dann der DFL, dem DFB-Pokal fehlen könnte. Ne? Und dann ist eines Tages wieder die Frage, diese Frage ist nicht für alle Ewigkeit beiseite geschoben, auch wieder fernab von der Super League, der Zwei-Jahres-Rhythmus der Fußball-Nationalmannschafts-WM. Wenn dieses Thema wieder aufkommt und vielleicht anders entschieden wird, hast du da auch wieder so einen Player. Und das ist das halt, was es immer schwieriger macht, in diesem Verteilungskampf zu bestehen. Zumal die DFL ist jetzt kein großartig bemitleidenswertes Opfer bei der ganzen Sache, aber sie steht halt in der Nahrungskette von Kalenderfragen ganz hinten. Die FIFA macht den internationalen Kalender, dann baut die UEFA den Europacup und dann kommt die DFL, dann kommen die nationalen Wettbewerbe. Und was halt neben Geld, neben TV-Geld eine Rolle spielt, sind halt Termine. Das ist die Termine, das ist die heißeste Ware, die es gibt im Profifußball, weil Termine ist Vermarktungsfläche, da kann Werbung abgespielt werden, da weil da die Spiele laufen. Und wenn du keine Termine hast, kannst du halt auch nicht dich vermarkten, das ist ja ganz logisch. Und der Europapokal, der wird jetzt richtig omnipräsent im Kalender. Das sind halt nicht nur so und so viele 100 Spiele, das ist ja noch gar nicht so richtig einzuordnen vielleicht. Eine bessere Zahl ist vielleicht, dass es 19 Spieltage geben wird. Oder 18 Spieltage plus 3-mal Endspiel. So, das ist mehr als eine ganze Bundesliga-Hinrunde, die sich über die ganze Saison halt zieht. Das ist immer da. Und was du kurz angesprochen hast, es gibt halt ganz viele nationale Wettbewerbe, die da ein Problem haben werden. Pokalwettbewerbe mit Hin- und Rückspiel hast du eben angesprochen. Eine andere Sache ist beispielsweise Länder, die Winterpausen veranstalten, wie wir. Wird das ewig so weitergehen können? Was ist mit einem Ligapokal in England? Den finden wir alle vielleicht ein bisschen komisch, aber der ist total wichtig für die Finanzierung der Zweit- bis Viertligisten. Wenn der weg wäre, wenn der abgeschafft wird, und das deutet sich immer stärker an, jetzt dürfen die ja schon B-Mannschaften da reinschicken, aber der Fernsehvertrag der zweiten bis vierten Liga, ein großer Teil davon ist halt der Ligapokal, wenn die gegen die Großen spielen. Und da gibt es so viele kleine Dinge, die daran hängen, wenn du eine Schraube drehst, diesen ganzen organisatorischen Kram, hat da jemand ein Problem. Und das zeigt sich auch hier. Der Kalender spielt eine ganz große Rolle. Und in den Verhandlungen war es halt auch so wichtig für die DFL und für die Ligen im Allgemeinen, da rauszuverhandeln, dass es 10 Vorrundenspieltage gibt. Das war ja erst, also es gab ja den finalen Beschluss, der dann nochmal aufgebohrt wurde und dann sind sie von 10 auf 8 runter. Und das war ein wichtiger Teilerfolg bei der Gesamtaufgabe, die da hieß, das Allerschlimmste zu verhindern. Das war ja eigentlich in den ganzen Verhandlungen nur das Ziel, weil den einen noch, Entschuldigung,
kein Thema.
2019, das war ja der Ursprung von all dem Kram, da ging das ja los, da wurde der ganze Prozess gestartet. 2019 wurde die Frage aufgeworfen, wie soll der Europapokal ab 2024 aussehen? Da war die Conference League für 2021 schon beschlossen, dann hieß es, wie soll das aussehen? Und dann kam Kollege Agnelli aus Turin.
Der sagt immer Industrie zu Fußball. Ja.
Ich auch bald. Und die Idee war, dass man halt im Grunde, bis auf einige wenige Ausnahmen, nur noch zwischen den drei Wettbewerben auf- und absteigt und die Bundesliga sich darunter befindet, quasi den europäischen Klassenerhalt in der Champions League schafft. Das würde bedeuten, ich habe das Prinzip immer Verbandsliga Deutschland genannt. Sie wäre dann viertklassig unter der Conference League gewesen. Und wenn Bayern München unter die ersten 24 der Champions League gekommen wäre, hätten sie halt den Abstieg in die Europa League vermieden. Herzlichen Glückwunsch. So, aber in der Bundesliga müssen sie es gar nicht schaffen, obwohl sie es natürlich geschafft hätten. Aber ne, es gibt überhaupt gar keinen Weg von dort dann mehr in diese Wettbewerbe. Und das war halt natürlich für die Bundesliga und für alle nationalen Ligen komplett inakzeptabel. Das hat auch zum großen Bruch zwischen Agnelli und Ceferin geführt. Und,
das ist der Chef der UEFA?
Entschuldigung, ja, den kennen vielleicht einige. Und das ist halt dieser Weg zu dieser Reform gewesen. Und das ist halt oft auch so ein Grundprinzip bei solchen Verhandlungen. Wir fangen an, es geht los und die größtmögliche Katastrophe liegt als Grundlage auf dem Tisch. So, und dann geht es gar nicht mehr darum, wie können wir irgendetwas besser oder ausgeglichener machen. Es geht nur noch darum, wirklich das Allerschlimmste zu verhindern. Und das war auch, weil, wenn du jetzt sagst, ja, wieso startet da keiner eine Revolution? Die mächtigen Player sitzen bei der ECA, die sind auf dem Fahrersitz einfach, was das angeht mittlerweile. Ne? Und das Grundprinzip, die ECA sagt, die UEFA springt, das war immer das Prinzip, um die Super League über all die Jahre zu verhindern. Und jetzt hat ja selbst das nicht ausgereicht, um die Super League zu verhindern, weil sie ja kam und dann wieder ging. Aber da hast du auch schon gesehen, die waren selbst damit nicht zufrieden. Und ein Knackpunkt, das ist ganz spannend dabei, war halt gar nicht der Modus oder so, sondern wie wird das Ganze ausgeschlachtet? Es gibt eine Firma zwischen der UEFA und der ECA. Da ist die ECA zur Hälfte dran beteiligt, hat aber kein Mehrheitsrecht und es hat eher so eine Beratungsfunktion. So kann man das vielleicht nennen, Beratung, ihr wisst, was ich meine. Und diese Firma wollte Agnelli für sich haben. Er wollte halt losziehen, die Rechte ausschlachten, die Kohle ranholen und so weiter. Und da hat die UEFA gesagt, hat Ceferin gesagt, nee, das bleibt bei uns. Und das war dann der zweite Knackpunkt, neben dem Versprechen, das ursprüngliche Ding von 2019 zu machen. Da war dann für Agnelli, glaube ich, die Bruchstelle, wo man sagt, so, jetzt machen wir es, diese beiden Themen. Und ja, so ist das gekommen, so rein aus dem Verlauf der Verhandlungen.
Ich bin jetzt bei der Firma, bin ich schon nicht mehr mitgekommen, deswegen müssen wir vielleicht einmal darüber sprechen, was die ECA ist und wie die mit der UEFA zusammenhängt. Also ECA steht für European Club Association, das ist wie die Autolobby. Für die Autofirmen ist die ECA die Lobby für die Clubs. Du sagst für die großen Clubs, wir können gleich sagen, wie mächtig die ist. Die hat auf jeden Fall Einfluss in der UEFA. Es gibt das UEFA-Exekutivkomitee. Das kümmert sich zum Beispiel darum, auch wie der Spielkalender erstellt wird. Das kümmert sich um die Ausgestaltung der Turniere, der Wettbewerbe. Und in diesem Exekutivkomitee hat die ECA zwei feste Sitze. Da saß unter anderem Rainer Koch drin. Den kennen wir noch vom DFB, der hat diese Champions League Reform mit ausgestaltet, dessen Sitz hat, wenn ich richtig informiert bin, zu dieser Saison Hans-Joachim Watzke übernommen.
Ja, Vorsicht, also dass Rainer Koch die Champions League Reform mit ausgestaltet hat, mit dem Satz wäre ich vorsichtig.
Warum, was hat er gemacht?
Der hat am Ende den Knopf gedrückt und für Ja gestimmt. Also das ist was anderes als gestalten.
Stimmt, hast du recht.
Die Gestaltung ist halt, du musst überlegen, vielleicht kennen sich ein paar von euch ein bisschen der Kommunalpolitik aus. Ne? Also da wird dann lange debattiert, dann gibt es einen Bauausschuss, die überlegen, wo soll die Bushaltestelle stehen. Die sagen dann da, haben sich alle geeinigt, sagt der Stadtrat, jo, Stempel drauf, tschüss. Stadtrat, das ist im Grunde das, was das Exekutivkomitee bedeutet. Der Ausschuss, da wird die Arbeit gemacht. Und das ist halt das Club Competitions Committee. Und das ist halt der Maschinen... Das ist
schon wieder noch was anderes.
Das ist ein Untergremium quasi. Und das ist halt massiv geprägt von der ECA. Da sitzen die ganzen Vertreter drin. Und dort hat die ECA die Mehrheit, die Macht, auch ein viel größeres Mitspracherecht als alle anderen Interessengruppen. Mehr als die Ligen, mehr als die Spieler. Tatsächlich sogar mehr als organisierte Fanszenen. Und es ist da entstanden halt. Ne? Und du musst jetzt überlegen, wie geht das weiter?
Aber bevor wir diese Frage beantworten, warum ist das denn entstanden? Nach dem, was ihr beide jetzt alles gesagt habt, was mit dieser Reform alles an Negativen kommt, für eine Belastung für die Vereine. Natürlich das Geld, ja, aber viel auch aus Sicht von einem Vereinsboss mal versucht zu sprechen, negativen Seite. Warum wollte diese ECA unbedingt diese Reform in dieser Hinsicht?
Ja gut, die Antwort ist immer Geld. Es ist immer so. Die Antwort ist Geld. Also es geht um eine Wertsteigerung, dass du halt das Interesse aufrechterhältst, was ich am Anfang erklärt habe. Diese Vorrunde war stinklangweilig. Früher bin ich für irgendwelche Spiele aus der Vorrunde in die Kneipe gerannt. Heute sind mir persönlich die 90 Sekunden in Tagesthemen zu lang. Das interessiert mich nicht. Und das ist der ganze Hintergrund. Es ging darum, und es war auch klar, eine echte Wertsteigerung, von diesen 3-irgendwas-Milliarden jetzt auf 5 Milliarden pro Saison zu kommen, das kriegst du nur, wenn du mehr Spieler hast, damit mehr gezeigt werden kann. Und der Modus muss sich ändern. Da waren sie auch alle einig, da waren auch die Ligen dafür. Ne? Also, da muss sich was tun, weil es so nicht weitergeht. So, und die ECA, ja, wie hat sie diese Macht erhalten? Es ist natürlich klar, dass diese Großclubs entstanden sind aus ihrer finanziellen Macht heraus. Und diese Macht wurde immer größer. Und sie konnten die UEFA immer mit der Drohung unter Druck setzen, wir gehen. Und solche Drohmittel haben andere Interessengruppen nicht. Und deswegen ist die Macht so groß. Im Exekutivkomitee, ja, es ist mächtig. Ja, da werden die wichtigen Sachen abgestimmt. Aber da gibt es dann Beschlussvorlagen zu Financial Fair Play. Die meisten, die dann FFP lesen, denken, da geht es um die Masken oder so. Das wissen die alles gar nicht. Die drücken den Knopf und fertig. Die Arbeit wird davor gemacht. Und das ist halt auch da der Fall. Ist ja auch ganz logisch. So funktioniert das halt auch im politischen Betrieb. Ne? Man einigt sich halt in Verhandlungen. Und das ist halt auch da die ganze Zeit passiert. Auch jetzt bei dem eigentlich wichtigsten Thema. Das findet halt, weil wir können darüber reden, wer wie viele Plätze kriegt, das ist wichtig. Wir können darüber reden, wer wie weiterkommt, das ist auch sehr wichtig. Aber was ist am allerwichtigsten?
Wer kriegt die Kohle?
Genau. So, und das Problem ist, es gibt jetzt in diesem Club Competitions Committee gibt es nochmal eine Untergruppe, das habe ich kürzlich bekommen, jetzt muss ich mir kurz die Liste raussuchen, damit ich keinen falschen Namen vorlese. Da sind einige Clubs drin, die jetzt darüber abstimmen, wie das Geld genau verteilt wird.
Also es steht noch nicht fest, wie das Geld verteilt wird
letztlich. Es gab, das war ganz spannend, in der Corona-Zeit, da gab es eine Veranstaltung von den European Leagues. Das ist ein europäischer Verband, der die ganzen Ligen also als Dachverband vertritt. Und die hatten so eine offene Veranstaltung, da konnten Journalisten in so einem Zoom-Meeting damals teilnehmen. Dann habe ich da in der Jogginghose gesessen und habe dann zugeschaut, wie die alle miteinander debattiert haben über die Europapokalreform. Das war super spannend, ne? Hier ist Aston Villa, wir möchten was sagen, ne? Und so. Und dann kam irgendwann einer, ja, hier ist Feyenoord Rotterdam, ja, was los? Und dann sagt er, wir dürfen einen Fehler auf gar keinen Fall machen, das ist so in Erinnerung geblieben, wir dürfen einen Fehler auf keinen Fall machen, wir dürfen auf keinen Fall dem Modus zustimmen, bevor wir der Geldverteilung zustimmen, sonst ist alle Verhandlungsmaße aus anderen Händen. Und zack, genau das haben sie gemacht, sie haben dem Modus zugestimmt und die Geldverteilung ist noch komplett offen. Und was passiert jetzt? Es gibt ein Untergremium in diesem Club Competitions Committee, also der Kommission für Clubwettbewerbe sozusagen. Da wird die Arbeit halt gemacht und da sitzen drin, Achtung, Bayern München, Paris Saint-Germain, Manchester City, AS Rom und dann kommt das Beiwerk, PSV Eindhoven, HJK Helsinki, FC Kopenhagen, Malmö. So, wie das ausgeht.
Was glaubst du, wie das ausgeht?
Mir ist gerade noch mal ein Gedanke gekommen, weil der Fußball... Also ich wollte eben dich eigentlich unterbrechen und nochmal einen Einschub machen bei den Medienrechten. Ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich oder durch Studien belegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, auch aus vielen Gesprächen raus, dass in Deutschland noch nie einer mit dem Erwerb von Fußballrechten Geld verdient hat. Sky steht zum Verkauf, DAZN hört man gar nichts Gutes. Ich weiß
nicht, die machen ja auch keine Zahlen öffentlich zum Beispiel. Man weiß ja auch gar nicht, wie viele da
die machen Zahlen, die Abos teurer und das hat ja auch seinen Grund. Ne? Und ich weiß nicht, ob Berlusconi durch Fußball reich geworden ist, das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wie es in England aussieht, das ist ein bisschen anders, weil die Leute mehr für Abos bezahlen, das ist eine etwas andere Kultur. Aber ich glaube, dass der Fußball die Gefahr gar nicht sieht, weil er meint, unsere Blase wird nie platzen. Warum sollen irgendwann... Vielleicht werden die Firmen irgendwann mal schlau, die großen Konzerne. Und warum steigt Apple denn noch nicht ein? Wenn es im Fußball Geld zu verdienen gäbe, wäre Disney und Apple schon lange groß eingestiegen. Warum machen sie es nicht? Weil du kein Geld damit verdienst. Und diese Gefahr, dass die Blase mal platzt, wie die Immobilienblase, wie der Kapitalmarkt mal, der Finanzmärkte zusammengebrochen sind, sieht der Fußball noch nicht. Und irgendwann wird der auch auf die Schnauze fallen, da bin ich fest von überzeugt. Weil jetzt haben wir, selbst Corona hat es zwar nicht geschafft, aber wir haben einen Kreislauf. Immer das Geld bleibt ja immer. Ne? Wenn Bayern München 100 Millionen für Harry Kane bezahlt, dann sitzt er halt jetzt bei Tottenham. ne, die dafür die Spieler bezahlen. Aber es bleibt immer im Kreislauf. Nur wenn von außen dann mal nicht mehr reingepumpt wird, was ja bisher noch immer passiert, auch wenn die Erlöse in Deutschland gesunken sind, dann kriegen die ein riesiges Problem. Und das sehen sie, glaube ich, noch nicht. Da wird immer gesagt, wir haben ein attraktives Produkt. Ja, dann müssen die Fans wieder herhalten, dann sind Bengalos auf einmal geil. Ja, aber wenn es darum geht, dass gesagt wird, ja, was habt ihr denn für ein Produkt, wo jeder weiß, wer Meister wird? Ja, nee, es gibt ja auch andere spannende Wettbewerbe und andere spannende Regionen der Tabelle. Also wenn wir das ganz große Fass aufmachen, vielleicht sehen das andere. Ich freue mich da auch auf die Diskussion. Ich glaube, dass auch diese Blase irgendwann mal platzen wird. Und Saudi-Arabien ist auf gutem Weg, da einen Großteil zu beizutragen.
Glaubst du, Hans-Joachim Watzke weiß das nicht oder will er das nicht wissen?
Ja, vielleicht will er's, vielleicht glaubt er, dass es noch lange gut geht. Ne? Bis, mein Gott, der ist ja, weiß ich nicht, ob er da jetzt mit dem Alter, das ist aber vielleicht zu polemisch.
Der ist auch polemisch, also
da. Ja, man selber lebt ja auch häufig danach, ne? So nach dem Motto, es wird schon noch so ein paar Jahre gut gehen, dann bin ich in Rente oder dann ist das Haus abbezahlt oder was weiß ich. Der Hans-Joachim Watzke weiß ganz genau, was passiert. Er weiß aber auch ganz genau, wie man die Leute besänftigt, die mit durchaus gutem Hintergrundwissen Kritik an den richtigen Stellen üben. Ne? Und bislang, also das ist jetzt nicht auf Hans-Joachim Watzke bezogen, sondern auf allgemein, sind die Leute ja drauf reingefallen. Die nehmen das ja immer noch so wahr, und da hat natürlich die letzte Saison auch zu beigetragen. Klar war das spannend, der letzte Spieltag, aber letztlich ist ja genauso wie bei der Champions League, wenn du kannst ja nur ein DAZN-Abo abschließen. Du bringst ja dann, die kriegen ja nicht mehr Geld, wenn du ein spannendes Finale hast. Und ich weiß nicht, ob die Zahlen jetzt gestiegen sind. Ja, es gibt keine kritischen Stimmen, weil alle haben Angst vor den Großen. Und wenn ein Oke Göttlich von St. Pauli oder früher war es Gott hab ihn selig Werner Altegör, der wurde dann belächelt, wenn er gemahnt hat und gesagt hat, oder Andreas Rettich, teilweise, also persona non grata bei vielen in der DFL, weil er halt immer wieder den Finger in die Wunde legt. Ist ja vielleicht auch eine Nervensäge, ja, aber er hat mit vielen Sachen sicherlich recht.
Ich glaube, das ist Nikolai, der da steht. Ich habe den Strahler direkt im Gesicht. Ich kann es nicht genau erkennen, aber bitte deine Frage. Nee, Mikro ist noch nicht an.
Jetzt wahrscheinlich. Genau, wir haben jetzt ja viel über die ECA geredet und die UEFA und so weiter. Wie bewertest du denn die UEC, die sich jetzt gegründet hat? Weil diese ganze Versammlung der Clubs, die eben nicht in der ECA sind, weil das war ja auch das Thema bei den Investoren. Das wurde ja nicht durch die großen Clubs jetzt abgelehnt, sondern am Ende war es ja die Basis, soweit man auch von der zweiten Liga und den kleineren Erstligavereinen sprechen kann, die dann eben da eine Entwicklung verhindert hat, die aus unserer Sicht zumindest fragwürdig war. Hat dieses Bündnis das Potenzial, da auch Bewegung reinzubringen in diese ganze Thematik, oder wird sich das weiter absetzen voneinander?
Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ich habe mich immer gefragt, wenn alles Geld in die quasi Top 10, Top 15 der Clubs gelenkt wird, warum lehnt sich der Rest dagegen nicht auf? Und es ist halt klar, du kannst keine Revolution ohne die Arbeiterklasse machen. Du kannst an Roter Stern Belgrad sagen, hey, pass auf, möchtest du mehr Geld haben, dann kannst du mit Real Madrid mithalten. Ja, okay, pass auf, aber dann kriegt Partizan auch mehr. Dann sagen die, ah nee, dann ist ja mein erster Platz in Serbien gefährdet. Ne? Und genauso geht das überall weiter, ne? Weil die sind halt auch da, das Bayern München von Serbien, und wollen ihren Platz dort natürlich auch gerne sicher haben. Diese UEC, was du angesprochen hast, zur Erklärung, das ist so eine Art ECA für, ich sag mal, mittlere bis kleinere Clubs in Europa, die sich gegründet hat. Das ist, in dieser fußballpolitischen, in diesem fußballpolitischen Spektrum schon für Aufsehen gesorgt. Das ist nicht so richtig in den Medien angekommen. Ich habe es einmal gemacht. Aber da gab es ein Treffen in Brüssel, wo halt Clubs sich zumindest ihr Interesse anmelden konnten. Es waren auch drei aus der Bundesliga da. Ich müsste jetzt meinen eigenen Text nachlesen, welche das waren. Deswegen sage ich es jetzt nicht aus dem Kopf heraus, sonst sage ich einen falschen, dann ist der in der Welt. Gucke ich gleich mal nach. Drei oder sogar vier aus der Bundesliga waren da. Und da geht es natürlich darum, die Interessen der kleineren und mittleren Clubs zu vertreten. Das wäre natürlich absolut begrüßenswert, weil diese Stimme natürlich völlig fehlt. In der ECA, das ist ganz klar, dass die fetten Katzen da das Sagen haben und das ganze Ding lenken, während diese UEC, also Union of European Clubs heißt es, auf jeden Fall das Potenzial hätte, da also eine Stimme zu werden. Aber diese UEC ist natürlich weit entfernt davon, von der UEFA offiziell anerkannt zu werden, weil wenn sie das machen würde, würde sie ihren wichtigsten, ich sage jetzt mal Verbündeter in Anführungsstrichen, natürlich total brüskieren, indem eine quasi Konterorganisation im selben Bereich eine derartige Akzeptanz erfährt. Und die ECA schiebt gerade ganz viele harte und weiche Riegel vor. Sie hat mehrere kleinere Clubs in so eine Art Anwartschaft zur Mitgliedschaft hochgehoben, dass sie halt größer wird und ich sag mal, den oberen Teil des Mittelfelds dieser Clubs auch schon zu sich zieht, damit die nicht auf die Idee kommen, da mitzumachen, dass das nicht größer wird. Sie hat Rundschreiben formuliert an die Clubs, in denen klar drin steht, wer ECA-Mitglied ist, kann nicht woanders Mitglied sein. Also du kannst nicht in beiden gleichzeitig Mitglied sein, was natürlich auch eine interessante Vorgehensweise ist. Also da wird ganz großer Sport politischer Druck erzeugt, um dieses Ding so klein wie möglich zu halten. Und ich habe mit den Gründern gesprochen. Das sind halt im Grunde zwei, drei junge Leute, die auch aus dem, die zum einen aus dem sportjuristischen Bereich kommen und zum anderen aus dem direkten UEFA-Umfeld. Die wissen halt, dass sie ganz dicke Bretter zu bohren haben. Und das wird ein ganz langer Weg, bis die eine echte Gegenstimme sein könnten. Was tatsächlich, wenn wir bei solchen Gegenstimmen gerade ganz kurz sind, die größten Hoffnungsträger sind, sind zum einen die Ligen, also European Leagues, klar, aus völligem Eigeninteresse, ne, das sind keine weißen Ritter. Und zum anderen gibt es dieses europäische Fanbündnis Football Supporters Europe, die halt auch von der UEFA, das muss man der UEFA tatsächlich mal zugestehen, die haben sie wirklich erstmals angehört, mit einbezogen, jetzt in auch einigen Untergremien sogar mit einem Posten versehen, also dürfen teilnehmen an Sitzungen, beispielsweise wenn es um Stadion, Sicherheit geht. Ein sehr leidiges Thema, was ihr alle kennen werdet, ist die Preisgestaltung von Tickets für Auswärtsspiele im Europacup. Ne? Wenn die Heimfans, die Auswärtsfans, nicht die Heimfans, Entschuldigung, die Heimclubs, die Auswärtsfans abzocken wollen, das gibt es ja allzu oft. Diese Regelung, die es bislang gab, hatte viele Schlupflöcher, die sind jetzt für die neue Saison neu formuliert worden. Das ist alles auch Teil von Football Supporters Europe. Das sind im Moment, glaube ich, so, auch wenn wir das jetzt nicht überhöhen wollen, aber die Ligen zuvorderst und FSE, das sind so die stärksten Gegenstimmen für die ECA zurzeit. UEC, um zur Frage zurückzukommen, bis das der Fall ist, das ist noch ein langer Weg.
Ich würde gleich gerne auch noch mal länger über FSE, den Einfluss von uns Fans als Gegenstimme zu sprechen kommen, auch noch mal ein bisschen näher reingucken in die ECA, auch noch mal in die Rolle von Hans-Joachim Watzke, die haben wir nur kurz angerissen. Gibt es noch Fragen von euch jetzt erstmal an dieser Stelle? Weil sonst können wir nämlich jetzt die versprochene Pause vielleicht machen. Da kannst du nämlich auch nachgucken, welche drei Vereine damit dabei waren. Das hast du versprochen. Und dann würde ich sagen, weiß ich nicht, Viertel nach machen wir weiter. Passt das? Ja, ne? Dann bis gleich und dann reden wir hoffentlich weiter so angenehm. Erstmal vielen Dank. Bis hierhin. Wir wollen noch ein bisschen weiterreden über die Reform der Europapokalwettbewerbe mit Khaled Nahar und mit Markus Barg, unseren beiden Gästen heute Abend. Ich fand das schon recht kompliziert, diese erste Stunde, die wir diskutiert haben. Ich will das noch mal ein bisschen zusammenfassen und dann möchte ich eigentlich auch direkt anfangen, mal jetzt nach der Pause mit eurer Einschätzung dazu zu beginnen, um dann wieder so ein bisschen hier ins Gespräch. Wir können auch noch über weitere Informationen irgendwie liefern, aber erstmal von euch nochmal die Meinung an. Also wir reden über 2024. Nächstes Jahr um diese Zeit haben wir quasi Gewissheit. Dann kommt diese Auslosung auf Borussia Dortmund zu, wenn sich der BVB, wovon wir alle ausgehen, dann auch qualifiziert für eben diese neue Champions League. Wir haben dann mehr Spiele, vielleicht spannendere Spiele. Wir haben mehr Vereine in der Champions League oder in der Europa League, in der Conference League. Wahrscheinlich aber aus den bekannten Ländern, also Deutschland, Italien, Spanien, England. Und wir haben mehr Geld, hauptsächlich für die großen Clubs und die große Gefahr, dass dadurch die Schere im nationalen Wettbewerb größer wird. So, gibt es jetzt irgendjemanden, der, das war gerade Markus Idee, das fand ich eigentlich ganz gut, deswegen klaue ich dir das, ohne das aber nicht erwähnen zu lassen, dass das von dir kommt. Gibt es irgendwen, der sagt, geil, ein Spiel mehr Europa Cup? Oder sind die Nachteile so groß, dass ihr sagt, schmeißt das Spiel sonst wohin? Ich möchte die alte Champions League behalten. War zwar nicht alles so gut, aber zumindest nicht das jetzt. Also bitte traut euch mal und sagt mal, könnt ihr auch einfach reinrufen, müsst nicht extra ans Mikrofon gehen, wir hören das ja auch, was ihr von dem Ganzen haltet, was ihr gerade gehört habt. Sonst fängt Khaled wieder an zu reden, das dauert dann.
Ich mach das wirklich.
Ja, genau. Gibt es keinen, der sich mal äußern möchte zu der Thematik, der vielleicht auch Sorgen hat, was damit verbunden ist, wenn künftig so gespielt wird, wie wir das gerade besprochen haben, wenn es keine Winterpause mehr gibt zum Beispiel und wir sozusagen von September bis Januar auch Champions-League-Spiele haben, was zum Beispiel, ich glaube, für alle Allesfahrerinnen und Allesfahrer eine Riesenherausforderung wird, das noch in irgendeiner Art und Weise mitmachen zu können. Ich habe mal gelernt, man soll das aushalten dann. Wer am längsten still ist, verliert quasi. Sonst fange ich an mit einem polnischen Vertreter der ECA, weil wenn wir darüber reden wollen, warum das so ist, sind wir auch bei Dariusz Miłoduski.
Legia Warschau.
Genau, Dariusz Miłoduski, Präsident von Legia Warschau. War klar, dass du das weißt. Und der ist auch einer der Vize bei der European Club Association. So, wenn man jetzt mal guckt, wo Legia Warschau in diesen ganzen Koeffizienten ist, also beispielsweise Borussia ist Platz 14 aktuell in der Koeffizientenliste, Legia Warschau, der beste Club langfristig quasi gesehen, was den nationalen Wettbewerb angeht, also der meiste Meister, meiste Pokalsieger, ist Legia Warschau, 134. Das ist ungefähr das Ranking der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der FIFA, so gefühlt. Warum hat der nicht mehr Einfluss nehmen können, dass künftig über diese neuen vier Plätze, die es ja gibt, auch Vereine wie der polnische Meister eine Chance haben könnte? Warum sind, wir haben ja gerade schon über den Zusammenschluss, den neuen Zusammenschluss von mittleren klassischen Vereinen gesprochen, warum sind die so schwach, was diese neue Reform des Europapokals angeht?
Also da muss man sich ein bisschen die Struktur angucken von der ECA. Sie ist natürlich geprägt von, auch hier haben die großen Länder ein größeres Stimmrecht, ne? Also ein Posten im Vorstand und auch die Gewichtung des Stimmrechts hängt davon ab, wie groß dein Land, deine Liga ist, ne? Also das Stimmgewicht von Deutschland, Italien, Spanien und England ist halt wichtiger als das aus Polen. Entscheidender ist aber, es kommt ganz selten zur offenen Konfrontation in diesen Gremien und in diesen Abläufen. Dass es so eskaliert wie mit der Super League, das ist die absolute Ausnahme. Und in diesem ECA-Vorstand, da wird sich geeinigt. Ne? Weil du musst auch überlegen, die großen Clubs, die sitzen ja nicht da und sagen so, wir wollen das ganze Geld und wir kriegen es auch Ende. Sie versuchen auch zu argumentieren und ihr Hauptargument, das man halt auch nicht ganz von der Hand weisen kann, ist, wir schleppen die Kohle an, wir wollen den Großteil haben. Genau das wird dir Uli Hoeneß in einem solchen Gespräch sagen und genau das sagen dir auch Manchester City und Paris Saint-Germain und etc. Und in dem Zusammenhang wird in diesen Gremien der Einigkeit erzielt und dann kriegt der eine etwas, das ist sowas wie Legia Warschau, es gibt jetzt einen Platz mehr in der Qualifikation, der sich für die Gruppenphase oder bald Ligaphase qualifizieren kann und alle anderen kriegen halt mehr. Die großen Ligen über das Prinzip des Einjahreskoeffizienten, was wir vorhin hatten und über den einen extra Platz für den fünften der Fünfjahreswertung, die kriegen halt ein bisschen mehr.
Wenn der Einfluss von Dariusz Miłoduski als Vize also recht klein ist, welchen Einfluss hat denn Hans-Joachim Watzke? Welche Rolle spielt Borussia Dortmund in der ECA?
Also Hans-Joachim Watzke, ich müsste jetzt auch überlegen, wann der in den ECA-Vorstand eingezogen ist. Das könnte mal jemand auf seinem Handy nachschauen. Ich glaube, dass das sogar nach der ursprünglichen Reform passiert ist, 2021. Also der Einfluss auf die Reform von Watzke, der ist, glaube ich, nicht gleich null, aber ja klein. Jetzt ist sein Einfluss auf jeden Fall sehr groß. Also wir wissen halt, dass Hans-Joachim Watzke ist im Moment der, das weiß Markus besser als ich, aber der entscheidende Mann im deutschen Fußball. Egal um welche Personalie und um welche Organisation es geht, alles geht eigentlich derzeit über seinen Tisch. Das ist egal, ob es um Oliver Bierhoff, Donata Hopfen, Hansi Flick, Rudi Völler geht. Da ist es auch egal, ob es um die Champions League Reform geht. Dann war ja auch die Frage, er teilt sich jetzt mit Bernd Neuendorf diese beiden internationalen Posten. FIFA-Rat, ja, was will Watzke damit? Natürlich will der ins UEFA-Exekutivkomitee, da werden die Entscheidungen getroffen, die für die Spitzenclubs in Europa relevant ist. Beim FIFA-Rat, da kann er Neuendorf sagen, was er haben will vielleicht, sondern aber im Exco, da die Leute zu kennen und zu treffen, das ist viel wichtiger, glaube ich. Also, wenn ich mir das an seiner Stelle aussuchen könnte, hätte ich auch die UEFA genommen.
Glaubst du denn, der ist zufrieden mit dieser Champions-League-Reform und mit dem, was da kommt?
Das kann ich ja ehrlich gesagt nicht sagen, habe ich nur noch nie gefragt und mir ist auch keine Stimme von ihm so im Kopf. Aber Borussia Dortmund wird finanziell davon profitieren, von daher unterstelle ich einfach mal, dass er damit zufrieden sein wird. Und was Khaled schon sagte, klar, der UEFA-Exekutivkomitee ist dreimal besser, bis auf vielleicht ein Kongress auf Mauritius schöner als in Budapest, aber das war es dann auch. Kohle ist das Gleiche, glaube ich. Ne?
Nein, oder? Weniger. UEFA-Exekutivkomitee ist 160.000 Euro im Jahr und FIFA-Rat ist 250.000 US-Dollar.
Okay. Na, das kann er gerade verschmerzen bei dem BVB.
Ganz nett für ein paar Sitzungen.
Aber richtig ist natürlich, er hat es geschafft, auch wenn er das nicht gerne hört, dass er der mächtigste Mann jetzt des deutschen Fußballs wird, mit in dieses Machtvakuum zu stoßen, was ja gravierend war. Ne? Karl Rummenigge weg, Uli Hoeneß durch seinen Gefängnisaufenthalt ja zwischenzeitlich dann ruhig gestellt. Oliver Kahn, dafür, dass er Oliver Kahn ist und Chef von Bayern München, muss man sagen, wie kann man so blass sein, wenn man die beiden Attribute vereinigt? Mir immer ein Rätsel gewesen. Ja, dann hast du Leute.
Seifert weg.
Seifert weg, ja klar, das natürlich ganz wichtiger Punkt. Und dann hast du Leute wie Freddy Bobic, Axel Hellmann und so weiter, die sagen zwar mal was, aber letztlich hat deren Wort nicht so viel Gewicht. Und vielleicht nochmal, ich muss sagen, den guten Herrn von Legia Warschau kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Deshalb vergleiche ich das mal immer ganz gerne mit der Bundesliga. Aber du fragst ja, warum haben die wenig Einfluss? Und wenn wir in die Bundesliga gehen, wir haben zwei Bündnisse gehabt, an die ich mich erinnere. Das eine gibt es, glaube ich, immer noch. Das ist fanintensive Vereine. Ich weiß, ich kenne den genauen Namen nicht. Und dann hatten wir davor auch mal eins. Und da waren sehr namhafte Vereine drin. Schalke, HSV, ich weiß nicht, ob Werder dabei ist, Stuttgart, auf jeden Fall diese Kategorie. Also tatsächlich fanintensive Vereine, und wenn man weiß, irgendjemand, ob die irgendwas erreicht haben, also ich glaube, es gibt eine kleine Verschiebung, da geht es von 2% auf 3% hoch, da reden wir über vielleicht fünfstellige Summen oder so. Ansonsten, selbst diese Clubs haben bei den ja, vielen schwachen anderen Vereinen, die es auch in der Bundesliga gibt, kein Gewicht, weil die beiden Branchenriesen bestimmen das mit dem Sonderfall aus Leipzig. Und genauso ist es im europäischen Fußball auch. Da können die sich verbünden, wie sie wollen. Also da, ich glaube, wenn die nicht, die müssten schon boykottieren, dass die gegen die anderen spielen, aber dann würden sie sich selber ins Knie schießen. Ich sehe da keine Chance, dass an der Macht der Großen gekratzt wird.
Wenn du aber sagst, du weißt es nicht, aber du glaubst, Watzke ist mit dieser Reform zufrieden. Jetzt sind wir hier nicht weit vom Borsigplatz entfernt. Das letzte Mal, dass da ein Henkelpott war 97. Jetzt ist durch die Reform Borussia Dortmund wahrscheinlich regelmäßig immer wieder gesetzt in der Champions League, so wie sie strukturiert wird. Aber es bringt uns ja nicht näher ans Finale. Also wie kann er damit zufrieden sein?
So ist der Verein ja seit Jahren strukturiert. Der zweite Platz ist okay, der dritte auch, und wenn es der vierte ist, ist es auch nicht so wild. Das sage ich jetzt bewusst überspitzt, aber er hat es einmal versucht, da sind sie mit auf die Schnauze gefallen, dann haben sie gesagt, das machen wir nicht mehr. Aber im Endeffekt, ich meine, es ist, da muss ich auch mal Selbstkritik üben oder so, es ist auch albern immer dieses, ja sagt doch mal, dass ihr Meister werden wollt. Es ist doch eigentlich selbstverständlich, dass ein Verein wie Borussia Dortmund Meister werden will, weil die fahren ja zu keinem Spiel in dieser Liga, ne, wo sie sagen, da wollen wir nicht gewinnen oder da sehen wir keine Chance zu gewinnen. Das ist eigentlich albern, aber wir haben es bei Lucien Favre gesehen, bei diesem legendären Derby. Du kriegst es einfach nicht in den Verein rein. Und vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, musste ich mich jetzt beruflich mit beschäftigen, habe ich das Buch von Christoph Daum gelesen, der ist nach Leverkusen gekommen, die hatten eine schlechte Phase und dann sagt er oder schreibt er, er wäre zu Rüdiger Vollborn gegangen, damals der Torwart, der jahrelang da war und hat gesagt, sag mal, was ist eigentlich bei euch das Problem? Ihr habt eine super Truppe, super Fußballer und dann hätte der Vollborn gesagt, ja, ist ganz nett, wenn wir gewinnen, aber wenn wir verlieren, ist auch nicht schlimm. Und da sagte der Daum, alles klar, ich weiß Bescheid, wo ich ansetzen muss. Und ich glaube, dass das auf nationale Sicht gesehen ist, auch ein Problem von Borussia Dortmund ist. International muss ich ihn dann auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil du siehst ja an den Beispielen Werder Bremen, HSV, VfB Stuttgart, Schalke 04, was passiert, wenn du mal 2-3 Jahre nicht dabei bist. Dann bist du im Arsch, weil dein Gehaltsbudget ist so groß, wenn du dauerhaft Champions League spielen willst. Mehr Belastung, das wird wahrscheinlich jetzt ein noch größeres Problem, weil du musst den Kader noch mehr aufblähen, um noch mehr rotieren zu können. Das ist ein Teufelskreis. Das muss man, ich meine, jeder erwartet, Auswärtsfahrten sind geil, das macht jeder gerne, ich mache es auch gerne. Ich habe sogar das Glück, da noch nicht Urlaub nehmen zu müssen. Und wer hättet auch keinen Bock drauf, dann nicht mehr Europapokal zu spielen, jedenfalls die meisten. Und irgendwie muss er den Laden so finanzieren und so aufstellen, dass das gewährleistet ist. Aber ich glaube, derzeit sind die Verhältnisse so zementiert, dass man durchaus mal auch an anderen Stellen arbeiten könnte. Und das wäre halt diese, jetzt muss ich das Wort Mentalität vermeiden, Einstellungssache oder wie immer man es alles nennen mag. Ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Ich glaube, der Trainer würde sich das auch wünschen, wenn das ein bisschen offensiver gelebt würde. Man kann ja sagen, alles klar, wir bauen die Mannschaft so, dass wir es jedes Jahr erreichen, aber das reicht uns nicht. Wir müssen dann, wenn dann auch mal irgendwie Viertelfinale erreichen und wir müssen zumindest einmal in 10 Jahren Deutscher Meister werden.
Ich würde, bevor ich dich was frage, Ralle, es gibt eine Geschichte zu Christoph Daums Buch, weil du die jetzt angesprochen hast, die Biografie. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der Verlag hat ihm einen Titel vorgeschlagen. Es ist dann nicht der Titel geworden, weil er gesagt hat, den nehme ich nicht, aber der Verlag hat ihm den Titel vorgeschlagen, Schnee von gestern. Und den wollte er dann nicht. So, das habe ich mal gelesen, fand ich ganz amüsant. Ralle, du hast mal gesagt, der Fußball beraubt sich seiner Faszination.
Das habe ich gesagt?
Mhm. Der Fußball beraubt sich seiner Faszination.
Ist okay, nehme ich.
Und es gibt noch ein krasseres Zitat zum europäischen Fußball und das kommt von John. Das ist dieser Whistleblower, der die Football Leagues Akten mal aufgedeckt hat, diese ganzen Unterlagen gesammelt hat, veröffentlicht hat, worüber auch die Super League ans Licht gekommen ist, bevor sie überhaupt fertig geplant war. Und der hat gesagt, der europäische Fußball ist ein unkontrollierbares Monster. Befinden wir uns jetzt irgendwo dazwischen mit dieser Reform? Also weniger Faszination oder sind wir wirklich schon näher an diesem Monster dran? Wohin bewegen wir uns?
Ja, unkontrollierbares Monster ist natürlich sehr dramatisch formuliert, aber es geht so ein bisschen auch in die Richtung, das ist schon nicht ganz unwahr, wenn wir halt auch sehen, man darf jetzt, du wolltest natürlich gerade gerne über Hans-Joachim Watzke sprechen.
Und über Christoph Daum.
Und über Christoph Daum natürlich. Da wolltest du wissen, ob die Reform uns jetzt dahin bringt, dass Borussia Dortmund eine bessere Chance hat, die Champions League zu gewinnen. Ja. Die wird natürlich nicht größer oder kleiner durch die Reform. Also der Modus ändert ja nichts daran. Die ganzen Entscheidungen werden natürlich im spieltaktischen Bereich, in der Kaderzusammenstellung und das alles wird geprägt durch finanzielle Verhältnisse. Und das Geld ist das alles Entscheidende. Und diese Champions League-Reform ist ja nur ein Thema und du kannst diese ganzen Dinge nicht isoliert betrachten. Die neuen Regeln für das Financial Fair Play spielen da eine Rolle. Und was in meinen Augen das nächste ganz große Thema wird, ist Multi-Club Ownership. Das wird das größte Problem der kommenden Jahre. Hat das jemand schon mal gehört? Wisst ihr, worum es geht so halbwegs? Es gab jetzt jüngst von der UEFA Finanzkontrollkammer, so heißt sie, glaube ich, richtig formuliert, eine Entscheidung dazu, ob bestimmte Clubs, ihr kennt alle das Red Bull-Urteil von 2017, als zu einer Zeit, als Ralf Rangnick bei beiden Clubs Sportdirektor war, es hieß, diese beiden Clubs sind entflochten, haben keinen entscheidenden Einfluss aufeinander und deswegen dürfen beide im Europacup spielen. Das war ja die erste dieser Entscheidungen. Dürfen zwei Clubs, die von derselben Institution, sag ich mal, geprägt sind, besessen werden, in den Wettbewerben mitspielen. Und da gab es diese Entscheidung gleich dreifach in diesem Sommer. Und das war einmal die Frage, dürfen Brighton und Royal Saint-Gilloise, wie habe ich das gemacht, aus Belgien mitspielen. Die gehören beide einem Pokerspieler aus England. Dann gibt es einmal das Konstrukt Milan und Toulouse, die gehören beide dem amerikanischen Investor Redbird. Und das dritte war Aston Villa und Vitória Guimarães aus Portugal, die gehören beide auch so einem Investor. Und die UEFA hat halt alle drei Verbindungen erlaubt. Alle sechs Clubs dürfen jetzt im Europacup spielen. Und die Begründung war ganz ähnlich wie bei Red Bull damals, gar nicht dadurch, wer was besitzt. Der Pokerspieler, dem gehören weiterhin beide Clubs mehrheitlich, aber der Pokerspieler ist nicht der, der im Vorstand sitzt. Das heißt, entscheidenden Einfluss, das ist der Terminus, um den es geht, der wird nicht von derselben Person ausgeübt auf beide Clubs und damit ist das alles okay. Und diese Entscheidung ist keine Regeländerung, aber diese Entscheidung ist eine klare Maßgabe, das sind Präzedenzfälle für die Regelauslegung. Und in Zukunft wird dieses Multi-Club-Ownership ein immer größeres Problem werden. Die Besitzer von Chelsea, die heißen Blue Co., das ist so ein Konsortium, das geprägt ist von einem Private-Equity-Laden aus den USA, Clearlake heißt das, die haben sich jetzt Racing Straßburg gekauft. AFC Bournemouth hat sich Teile von Lorient in Frankreich gekauft. Zu Manchester City, kennt ihr alle, ne? Hier Melbourne City, wie heißt das Ding in New York nochmal? Ja, so, ne? Also diese Clubs, so, und im Grunde wirst du bei der Champions League, das ist jetzt meine Schreckensvision für die Zukunft, da kannst du wie in der Formel 1 eine Konstrukteurs-WM verteilen, weil du hast dann im Grunde Netzwerke, die gegeneinander antreten, und dieses Multi-Club-Ownership, das trägt so viele Probleme in sich. Der erste Gedanke ist natürlich, da sind Red Bull Salzburg und Red Bull Rasenballsport Leipzig, und dieses Prinzip kann ja dazu führen, dass sie sich gegenseitig Punkte zuschieben, gegen den entscheidenden Gegner schlechter spielen. Also Spielmanipulation ist der erste Gedanke. Das ist natürlich Quatsch, das machen die nicht, so doof sind die auch nicht. Die Probleme liegen bei all diesen Verbindungen auf ganz anderen Feldern. Zum Beispiel geht es darum, Steuern zu vermeiden in dem jeweiligen Land. Du kannst es verhindern, dass du Gewinn machst, wenn du einen anderen Club hast, der dir einen Spieler abnimmt oder eine Ablöse zahlt, wie du es haben willst. Hast du im Financial Fair Play vielleicht 10 Millionen Euro zu wenig auf der einen Seite? Da ist doch so ein Ersatzbankspieler, der ein bisschen Spielpraxis bei dem anderen Club ganz gut tun würde. Und genauso ist das mit ganz vielen anderen Themen. Du kannst gemeinsame Datenbanken pflegen für Scouting, wofür sonst jeder Club einzeln selber sorgen muss. Und du kannst Farmteams schaffen. Du beraubst Clubs ihrer eigenen Identität. Racing Straßburg, wenn du da, glaube ich, die aktive Fanszene fragen würdest, die wollen nicht der Zulieferer für Chelsea sein. Die wollen, glaube ich, gerne was Eigenes sein. Es kann was Positives haben. Der belgische Club Royal Saint-Gilloise hat profitiert, ist in der Europa League weit gekommen. Aber es ist einfach eine große Gefahr, dass diese Clubs ihrer Identität, wie gesagt, komplett beraubt werden und nur noch nach oben zuliefern. Und dann heißt es nicht mehr, wenn Manchester City im Finale der Champions League nächstes Jahr gegen Chelsea stehen sollte, welcher von beiden war jetzt großartig besser, sondern wer hat sein Netzwerk auch besser genutzt im Vorfeld, ne, um das alles genau so zu regeln, dass du in den Finanzen an die Grenze gehen kannst, dass du bei der Spielerkaderzusammenstellung an die Grenzen gehen kannst, dass du die Produktion von Talenten, muss man fast menschenfeindlich sagen, am besten vorangetrieben hast. Und das ist ein ganz furchtbares Szenario, was ich zum Beispiel auch für ein viel größeres Problem als diesen neuen Modus sehe.
Also ganz eindeutig Monster, ne, an dieser Stelle. Und Markus, vielleicht kannst du einmal versuchen, es ist nicht leicht, aber versuchen, kurz zusammenzufassen, was du glaubst, was wären die spürbaren Konsequenzen für uns Fans durch diese Reform, die wir dann erleben werden. Weil aufhalten können wir sie wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, aufhalten können wir uns nicht. Ich glaube, die deutlichste wird sein, dass das Interesse sinkt. Dass man sagt, es sind einfach zu viele Spiele, und wenn man dann morgens in die Zeitung guckt oder ins Netz und sieht, ach, heute ist nur Conference League, wieso ist denn nur Conference League? Heute ist doch Donnerstag und gestern war, das falsche Beispiel, oder warum ist diese Woche Champions League, aber keine Europa League? Und irgendwann kapiert der Fan es nicht mehr. Und wie gesagt, ich sehe die große Gefahr, dass Saudi-Arabien komplett ernst macht. Und mit Khaled, der hat das letzte Woche auch schon mal geschrieben, und ich glaube, das wissen auch noch nicht so viele. Es schweift jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube schon, es ist wichtig, weil das könnte auch dazu beitragen, dass die Fans irgendwann sagen, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe. Wenn die ernst machen, die haben bis zum 20. September ihr Transferfenster offen, dann haben wir hier Trikots verkauft, dann haben wir Dauerkarten verkauft, dann sind, glaube ich, 3 oder 4 Spieltage, wir haben eine Länderspielpause, 2, ja, okay, sind vorbei, und dann hast du auf einmal 2 Leistungsträger aus deiner Mannschaft verloren, weil die in Saudi-Arabien das 8-fache, 10-fache Gehalt bekommen haben. Und das ist ein Riesenproblem. Und natürlich versuchen die darüber, also die Araber grundsätzlich, das sieht man ja seit Jahren, auch den Einfluss in Europa zu gewinnen. Multi-Club-Ownership ist ja auch nur ein Auswuchs davon, ne? Und das wird ja dadurch befeuert. Und ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann, was ich eben schon gesagt habe, die Blase platzt, nicht nur in dem Sinne, dass es finanziell runtergeht, sondern dass wirklich die Leute sagen, wisst ihr was, zweite Liga ist doch okay, aber lass mich damit in Ruhe, ich gehe wieder zu meinem Dorfclub, wo ich früher selber gespielt habe, und den Rest gucke ich mir, wenn ich Lust habe, im Fernsehen an, und ansonsten war es das.
Wenn wir jetzt diese Befürchtungen oder möglichen Szenarien für Fans hören, also du hast vorhin erzählt, die Organisation Football Supporters Europe, die war mit eingeladen worden von der UEFA, um über diese neue Reform zu sprechen. War das eine Scheineinladung, dass deren Meinung quasi, die durften ihre Meinung äußern, hat aber keinen interessiert, weil viel davon findet man ja jetzt nicht wieder in dieser Reform, wie sie denn kommen will.
Naja, jeder tut alles zum eigenen Vorteil. Natürlich macht die UEFA das, ob es eine Scheineinladung war, so weit würde ich nicht gehen, aber klar ist das natürlich eine Möglichkeit zu sagen, ja, wir beziehen die Fans mit ein, diesen Vorwurf kann man uns nicht machen. Und tatsächlich muss man sagen, hat es FSE an vielen Stellen geschafft, Akzente zu setzen innerhalb der UEFA. Das Stehplatzthema geht ganz maßgeblich auf die zurück, ne? Also dieser komplette Schwachsinn, dass Stehplätze samstags sicher sind und mittwochs nicht, dass dieser Blödsinn jetzt irgendwann hoffentlich vor dem endgültigen Ende steht, das geht auf die zurück. Sie schaffen es, die UEFA dann auch verantwortlich zu machen für Dinge wie, wenn irgendein Heimclub in der Europacup-Qualifikation den Auswärtsfans 60 statt der erlaubten 15 Euro abknüpft oder so. Das ist halt, das sind halt Dinge, die man schon sagen kann. Natürlich diskutieren die nicht auf Augenhöhe mit Manchester City. Auf keinen Fall.
Aber was heißt das für uns, die sich fanpolitisch engagieren wollen für die nächsten Tage und nächsten Jahre? Heißt das, ja, Kompromisse sind möglich? Oder heißt das, ja, Kompromisse sind möglich?
Naja, es gibt ja auch eine außerparlamentarische Opposition, so würde ich es vielleicht nennen. Also wenn man gesehen hat, gerade bei euch, ist es ja so, diese Proteste gegen den Investor, die haben in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich eine riesige Rolle gespielt. Und all diese, gerade hier waren es ja hunderte von Plakaten über Wochen. Und wenn immer nein, 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 nein kommt, natürlich hat das eine Wirkung auf den Gesamtprozess. Und selbst wenn du dann nicht am Verhandlungstisch mit dabei sitzt, ist das Thema, die wollen das zum großen Teil einfach nicht, natürlich da. Und gegen die Champions League Reform, da hätte es was Europaweites, Geschlosseneres, Größeres geben müssen. Dazu hätte das aber auch ein ähnlich großes Problem sein müssen, wie der Investor für viele war. Ich glaube, gegen die Reform, also ich persönlich stehe der auch nicht so mega ablehnend gegenüber wie vielen anderen Themen bei Multi-Club-Ownership oder so. Ne? Also, aber die, diese, oder ich bin halt der Meinung, halt, wir müssen bei der Kohle ansetzen und nicht dabei, wie das Achtelfinale zusammengestellt wird. So, und die, diese Proteste, die zeigen ihre Wirkung. Und wenn es einer mal nicht geschafft hat, das macht den Protest ja nicht ungeschehen oder ungesehen oder wertlos. Er war ja da.
Da würde ich ja auch ganz gerne nochmal was machen, weil ich habe mich ähnlich wie Khaled sich mit Koeffizienten beschäftigt, beim dieses Thema DFL-Investor wirklich tief eingegraben und mit vielen Leuten gesprochen, auch in der Liga, auch mit den Entscheidern. Und es hat auf die Frage oder in Gesprächen, ob die Fanproteste letztlich vielleicht nicht ausschlaggebend, aber welchen Faktor die gespielt haben, hat nie einer gesagt, ach, das war zu vernachlässigen. Die entscheidenden Leute waren von der Wucht des Protestes total überrascht, hätten damit nicht gerechnet und waren auch beeindruckt. Und ich weiß nicht, ob ich zu Khaled oder zu irgendeinem habe ich es auch schon gesagt, wäre das anders gewesen, ihr habt es ja selber erlebt, die meisten waren ja da, Axel Hellmann ist an dem Tag, glaube ich, an dem Oliver Glasner bei Frankfurt verschwunden ist, das war jetzt nicht so überraschend, aber ist ja eine Entscheidung, da sollte man als Vorstandsvorsitzender vielleicht auch da sein, war der bei einer Fan-Podiumsdiskussion in Dortmund an der Seite von Aki Watzke. Ich glaube, deutlicher kann man die Dimension gar nicht aufzeigen, die diese Fanproteste bewirkt haben. Die wussten genau, wie schwierig es wird, das Ding durchzuziehen. Die wussten, dass es Widerstand in den Ligen gab, hatten aber, waren davon überzeugt, dass sie das in den Griff kriegen. Aber von der Wucht dieser Fanproteste waren sie überzeugt. Und die Solidarität war ja bundesweit groß. Und das haben wir in Europa natürlich überhaupt nicht gehabt. Ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt und mich da auch nicht vorbereitet, aber gab es in anderen Ländern Proteste gegen die
Etwas. Und diese Protestkultur ist auch kleiner.
Liga Warschau.
Der wird als erster da gestanden haben. Aber man muss ja auch bei diesen Fanprotesten, ich meine, es gibt ja auch ganz viele Beispiele. Denkt man an dieses, wie war das damals, 12-12, dieses Sicherheitspapier oder diese Nummer da. Ne? Da gab es natürlich ganz viele Proteste, die es dann halt nicht verhindert haben. Aber ich bin halt auch der Meinung, jetzt ist das natürlich lange her und irgendwie auch aus dem Bewusstsein verschwunden. Aber wertlos ist sowas nie.
Du hast auch vorhin gesagt, wenn man ganz oft Nein, Nein, Nein sagt, wird das gehört. Das sagt Aki Watzke ja auch immer. Wir würden immer nur Nein sagen. Ich glaube, was bei den Protesten zum DFL-Investoreneinstieg richtig war, war, dass wir die Informationen geliefert haben. Jetzt haben wir wieder ein Thema, von dem du sagst, 80-85% der Fans wissen gar nicht, was da ab 2024 auf sie zukommt. Das ist auch sozusagen, nachdem die Super League durch war, so ein bisschen hinterrücks, plötzlich kam diese Reform, doch noch mit ein paar Änderungen, aber dann kam sie. Ist das vielleicht das auch das entscheidende Mittel, zu informieren, weil das ist genau das, was die großen Clubs, was die Entscheidungsträger nicht wollen, die Information an die Leute wirklich weiterzubringen?
Bei dem Investorendeal würde ich zustimmen. Das kam ja nun sehr scheibchenweise raus. Und da hat Markus ja gerade auch viele Dinge an Land geholt. Also da kann man natürlich klar sagen, da war die Information nicht die erste Triebfeder für irgendeine Äußerung in der Hinsicht. Bei dem Prozess für die Reform, als es dann soweit war, 2021 und die kam, da wurde vorher schon eigentlich klar, wie das aussehen wird. Da war halt eher am Ende so ein bisschen die Verhandlung halt interessant, weil ein Aspekt, den ich noch gar nicht oder den wir noch gar nicht richtig besprochen haben, war, ich habe eben gesagt, dass für die Ligen halt so wichtig war, dass sie von 10 auf 8 Spiele runter sind. Ein anderes Ding, was sie verhindert haben, waren diese, das wurde immer genannt, Wildcards. Erinnert sich jemand an dieses Thema Wildcards in der Champions League? Da sollten halt zwei Clubs, die es in der nationalen Liga nicht schaffen, über den 5-Jahres-Koeffizienten für Clubs, das ist der, den ihr kennt, der für die Lostöpfe, für die Setzlisten zuständig ist, demnach eingeteilt werden. Also wenn jetzt Borussia Dortmund Fünfter wird, dann wird in der 5-Jahres-Rangliste nachgeschaut, was ist der erste Club, der es nicht geschafft hat. Aha, Dortmund als Tabellenfünfter dabei.
Das ist wie die Krone beim Tischtennis auf dem Spielplatz quasi.
Genau.
Da kannst du auch immer sagen, ich setze meine Krone und warst doch dabei, obwohl du es eigentlich nicht geschafft hattest. So war das. Aber das gibt es ja zum Glück nicht. Deswegen würde ich gerne dich jetzt einmal an dieser Stelle unterbrechen. Lass uns da gar nicht zu weit reingehen, weil es hat ja nicht geschafft, sondern sag mir eher, Und sag es bitte auch Markus, weil Markus habe ich vorhin zitiert mit, der Fußball braucht mehr Bratwurst und mehr Bier oder mehr davon zurück. Wie bekommt er das zurück? Und das würde ich gerne von euch als Abschlussstatements hören und dann nochmal die Runde hier öffnen. Also wie bekommt er Bratwurst und Bier zurück, um das jetzt mal so ein bisschen plakativ zu sagen?
Ja, ob sie zurück muss, ich glaube, sie ist immer noch da und man muss sie eher erhalten. Also es ist ja so, dass sich vieles zum Schlechten verändert. Ich glaube, die größten Bedrohungen sind mit der Kohle aus Saudi-Arabien, mit Multi-Club-Ownership, mit der Geldverteilung, mit dem fehlenden Salary Cap, den es eigentlich geben müsste in einem stärkeren Maße als jetzt mit dieser Financial Fair Play-Regel, dass man halt stärker die Kosten eindämmen müsste. Das ist fast noch wichtiger, als die Einnahmen zu regulieren. Das sind so die Bedrohungen, aber es passieren ja auch gute Sachen. Wenn die Stehplätze zurückkommen, wenn aktive Fanszenen, so wie das eben beschrieben war beim DFL-Investor, sich einbringen und so weiter, das ist ja was Erhaltenswertes. Und das Wichtigste ist eigentlich, das nicht aufzugeben, finde ich.
Was glaubst du, Markus?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also wir sollten zumindest den Status quo dann behalten. Das wird schwierig, weil jetzt haben wir ja schon wieder eine Reform und eine Club-WM mit 32 Mannschaften. Und
man sagt immer, es geht nicht mehr. Jetzt ist die Grenze erreicht. Und dann treffen wir uns
wieder.
Die Grenze
ist nicht erreicht. Das sieht man, also wenn solange Gianni Infantino Präsident der FIFA ist, ist die Grenze nie erreicht. Da ist aber 48 Teams nicht Schluss. Also das gilt einfach, solche Leute zu verhindern. Es passiert aber, es passiert nicht, weil keine Ahnung warum. Also ich denke auch, Khaled, man sollte das nicht alles verderben, aber wenn du mich fragst, wie man den Weg zu Bratwurst und Bier, dann gibt es nur den Weg auf den Dorfsportplatz.
Wie ist das eure ist Meinung? Leider so. Habt ihr noch, vielen Dank, habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Anmerkungen dazu? Wollt ihr irgendwas loswerden an dieser Stelle? Sonst kann ich nämlich darauf verweisen, dass wir diese ganze Veranstaltung auch mitgeschnitten haben. Die könnt ihr euch im Podcast nochmal anhören oder den Leuten erzählen, die ihr auch kennt und die das hören sollten, falls die das jetzt gerade auf diesem Weg machen, schwarz-gelb.de-Podcast, hallo an die Zukunft an der Stelle. Und ansonsten haben wir am Samstag, du kommst sofort dran, Khaled, ich muss ja fürs Radio auch erzählen, die sehen ja nicht, dass du dich gemeldet hast, deswegen kann ich das einfach übergehen, die Leute, die hier zuhören. Also am Samstag um 13 Uhr treffen wir uns zur Einstimmung auf die neue Saison von Südtribüne Dortmund in der Eishalle. Da ist auch jeder und jede eingeladen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und du möchtest auch kommen? Ist das die Meldung, die du hattest?
Nein, danke. Aber ich habe ich habe noch kurz Schulden zu begleichen bei Nikolai. Und zwar waren es die deutschen Clubs, die bei der Infoveranstaltung der Union of European Clubs anwesend waren und damit ausdrücklich noch keine Mitgliedschaft eingegangen sind, sondern sich dafür interessiert haben, waren VfL Bochum, VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen. Richtig? Richtig. So, das waren die vier. Das zum Nachreichen dieser vier Clubs, das hat gefehlt.
Vielen Dank, Khaled Nahar. Vielen Dank, Markus Bark. Vielen Dank an euch, dass ihr beim nächsten fanpolitischen Stammtisch dabei wart. Vielen Dank an Olli, die Technik, an den Stern im Norden, dass wir hier sein durften. Und kommt gut nach Hause, kommt gut in die neue Saison, ab Samstag dann auch in der Bundesliga.
Da möchte ich auch noch was sagen, also wenn jetzt keiner eine Frage stellen wollte oder diskutieren, ich habe jetzt Brand, ich würde gerne an den Kiosk gehen und ein Bierchen trinken und würde mich freuen, wenn viele dazukommen.
Ich komme mit.
Das war er also, der fanpolitische Stammtisch zum Thema UEFA Champions League Reform mit Khaled Nahar, mit Markus Bark und Julian Bayer von der Südtribüne Dortmund. Vielen Dank fürs Zuhören an euch, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, alles dazwischen und außerhalb. Solltet ihr Fragen haben, wendet euch gerne an die betreffenden Personen, insbesondere bei X oder Twitter. Findet ihr auch lustig, dass wenn man jetzt überall irgendwie Zitate davon liest, dann immer X ehemals Twitter liest? Naja. Und ansonsten noch eine Bitte und eine Empfehlung. Das ist natürlich ein Thema, was uns alle betrifft. Und zwar nicht nur uns BVB-Fans, sondern alle Fußballfans. Vor allem in Deutschland und vor allem natürlich solche von Vereinen, die in irgendeiner Form um den Europapokal mitspielen. Deshalb die kleine Bitte und Empfehlung, sagt es doch weiter. Empfehlt diese Episode auch denen weiter, die eben ihr Herz nicht nur an den BVB verloren haben. Ich glaube, oder wir glauben, dass es sinnvoll und wichtig ist, dass alle sich das hier anhören. Denn wie in der Aufzeichnung schon zu hören war und beim Fanpolitischen Stammtisch, ist es wichtig, dass sich da eine breite Masse formt und dass wir Fußballfans insgesamt zusammenhalten, weil dann sind wir in der Lage, auch etwas zu bewegen. Anders als Borussia Dortmund aktuell, kleiner Ausblick, darüber reden wir aber in der nächsten Ausgabe wieder. Und das war es eigentlich auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagt's allen weiter. Und her BVB.
Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarzgelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.